Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hiya, Mimos.
Hallo, Michael.
Sag mal, wie fließend sprichst du eigentlich Tuum?
Sehr, sehr schlecht tatsächlich. Sehr. Aber es gibt dafür ja Übersetzer. Und dann geht das eigentlich ganz gut mit diesen Übersetzern.
Ach so, und das ist auch das Tool, das du verwendest, um mit Graubärten zu kommunizieren.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber heutzutage mit KI und der ganzen Technologie fällt das ja leichter. Würde mich nicht wundern, wenn OpenGPT auch Tuum sprechen kann tatsächlich, also die Drachensprache kann.
Ich finde das total beeindruckend, dass es diese Tools gibt. Und man müsste als Spieleredakteur eigentlich mal eine gesamte E-Mail im Tuum schreiben. Einfach so unkommentiert abschicken, mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, Bethesda würde sich darüber freuen.
Ja, leider ist die Sprache nicht ganz so ausgearbeitet. Also es gibt zwar halt viele Buchstaben, also Zeichen, Schriftzeichen, ne, so diese Drachenklauen-Symbolen, die wir ja auch an den Wandtafeln in Skyrim entdecken können. Ändert halt nichts daran, dass es nur sehr, sehr wenig Worte gibt. Also es ist schwierig, die Sprache wirklich aktiv zu sprechen. Also von der Aussprache würde ich das persönlich auf jeden Fall nicht hinbekommen. Das sind wirklich Zungenbrecher. Aber auch so, glaube ich, geschrieben wird ein bisschen schwierig. Aber immerhin haben sie sich etwas ausgedacht. Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, 100 Wörter oder sowas. Also es ist schon nicht schlecht.
Und damit ein schönes Fusrodar an euch, Leute. Willkommen zu CCG, willkommen zu einer sehr besonderen Folge, willkommen zu einem sehr, sehr besonderen Gast, dem lieben Amemos, Luis.
Hallo.
Hi, stell dich kurz vor.
Ja, ich bin der Luis, alias Amemos. Ich betreibe einen Skyrim-Kanal, jetzt auch ein bisschen mit Starfield, das ja kommt, habe ich mit draufgenommen. Das jetzt seit 2 Jahren, so aktiv seit 1,5 Jahren richtig, würde ich behaupten. Und ja. So viel gibt es zu mir zu sagen. Ich liebe natürlich immer noch Skyrim, spiele es gerne. Genau.
Ihr seht also, ich hätte mir eigentlich keine bessere Person für dieses Spiel holen können, aber ich wusste auch schon, das ist eine Mammutsaufgabe, lad den Amemos ein, um mit ihm über Skyrim zu sprechen. Dann müsste eigentlich die Frage sein, wie viele Stunden?
Man deswegen kann sehr, sehr viel füllen damit.
Ja, boah, sind wir bis Ende des Jahres dran. Aber Skyrim ist ein ganz, ganz wunderbares Spiel und ich möchte mit dir ganz viel in Nostalgie tauchen und ganz viel in diesem Spiel mich eingraben und ach, das wird einfach wundervoll. Die eigentliche Frage, damit wir das nur in irgendeiner Weise kontrollieren können, wäre für mich wahrscheinlich heute, wie kann dieses Spiel, also warum lebt es heute immer noch, warum ist es so beliebt, denn erschienen ist es ja in der sagenumwobenen 11.11.11. ist es erschienen, am 11. November 2011 und es hat sich bis heute 30 Millionen Mal verkauft, also schon eine krasse Sache. Und es ist einfach nicht tot zu kriegen und es gibt ja immer noch weitere Updates dazu. Amemos, ganz kurze Frage, warum lebt Skyrim noch?
Darauf gibt es eine kurze Antwort und eine komplexe Antwort, wenn man so möchte. Ich mache erstmal die kurze Antwort, weil es einfach keine Alternative gibt zu diesem Spiel. Ja, also wenn man mal so guckt, gerade im Genre Fantasy, was halt PC-Spiele und so angeht, ist es doch etwas rar gesät. Vor allen Dingen, was gute Rollenspiele angeht. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist halt The Witcher 3. Elden Ring kann man noch dazu zählen, wobei Elden Ring ja aufgrund seiner Erzählweise, also wie es die Geschichte quasi um dieses Universum erzählt, dann doch sehr, sehr einzigartig ist und halt nicht ein klassisches RPG in diesem Sinne ist. Und solange es da halt keine Alternative gibt, werden die Leute auch weiter Skyrim spielen.
Ja, definitiv. Also, das ist wahrscheinlich auch das Ähnliche wie bei GTA Online. Das ist tatsächlich aber überhaupt nicht in dem Sinne vergleichbar ist. Aber viele Leute meckern über GTA Online, aber sie spielen es ja trotzdem, weil es auch hier keine Alternative gibt. Also, es sind einfach diese Leute, diese Platzhirsche, wenn man so will, die einfach das Genre für sich besetzen. Und, Skyrim wird einfach niemals alt. Was mich zu einer interessanten Frage bringt, welchen Kuchen bringt man zu Skyrim mit? Denn wir haben tatsächlich auf diesem Podcast, eigentlich ist es mit dem Videospiel nur so eine Scheinfirma, es geht eigentlich nur um Kuchen. Welchen passenden Kuchen hast du für Skyrim mitgebracht?
Ich habe eine Reihe von kleinen süßen Süßkuchen gemacht, die bekannten Sweet Walls im Englischen, die man ja in Skyrim finden kann. Gibt es tatsächlich einige Rezepte, kurz und knapp, ist das halt ein sehr, sehr einfacher Kuchen und den kann man wirklich gut leicht nachbacken. Es gibt sogar dazu in Skyrim, finde ich auch wieder sehr, sehr lustiger Fact, wirklich eine Anleitung, wie man das backen kann.
Echt in einem Buch?
Ja, findet man. Also es gibt halt, also man kann das halt selbst herstellen. Also man braucht dafür ein Stück Butter, Hühnerei, Mehlsack, Milchkrug und Salz und dann hat man das. Im echten Leben ist es dann doch ein bisschen komplizierter. Aber man kann sich so ungefähr daran halten und mit ein bisschen Backerfahrung kriegt man das dann auch hin. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, eine Glasur mit Zitrone zu verwenden, mit Puderzucker und Zitrone. Sieht leider nicht ganz so schön aus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Wenn man das Bild jetzt mal hier einblenden will, dann sieht man das. Aber es schmeckt auf jeden Fall ganz lecker.
Das ist die Hauptsache, darum geht's ja. Ne? Genau. Ich meine, egal wie viel Bugs in einem Kuchen drin stecken, Hauptsache er schmeckt, egal wie viel Bugs in dem Spiel drin stecken, Hauptsache es macht Spaß.
Richtig.
Ich habe bei dem Bäcker meines Vertrauens nachgefragt, ob er Honigschnitten hat, weil das ja an sich ganz gut passen würde. Nussschnitten hatte er auch nicht. Käsekuchen, und das trifft sich ganz gut, weil Käse, ja, man wird es nicht glauben, Käse ist wirklich ein sehr wichtiges Nahrungsmittel in Skyrim. Man findet es häufig, bei manchen Mods findet man es in ganzen Fluten, in denen Spiele Städte in Käse ertrinken. Und Sheogorath, der Daedra, hat auch eine ganz besondere Liebe für Käse. Und damit sind, glaube ich, für mich alle Bedingungen erfüllt, warum das zu Skyrim passt.
Auf jeden Fall. Käsekuchen ist auch sehr, sehr lecker.
Käsekuchen passt eigentlich immer. Ich müsste eigentlich in diesem Podcast eigentlich immer nur Käsekuchen mitbringen und dann einfach immer eine andere Begründung dafür finden. Und ich werde einfach, es ist ein Allrounder, das passt eigentlich zu allen Spielen.
Hast du absolut recht. Ich würde sagen, du solltest einen Running Gag daraus machen.
Einfach, genau, dann ist die Frage für immer beantwortet. Ich bringe einfach Käsekuchen mit. Da wird mir Sebastian, der heute nicht dabei ist, aber er wird mir dafür auf die Finger hauen, sollte ich das wirklich tun. Weil wir haben da diesen Kreativitätswettstreit, dass wir dann immer versuchen, uns gegenseitig mit den Ideen zu überbieten. Ja, und das mögen wir mal die Zuhörenden und Zuschauenden entscheiden, wer denn in der letzten Staffel gewonnen hat. Ich bin mir da sicher, aber zurück zu Skyrim. Wann war deine allererste Partie in Skyrim und kannst du dich daran erinnern, Amemos?
Ja, ich kann mich da sehr, sehr dran stark erinnern, weil ich damals Skyrim mit Daggerfall verwechselt habe. Oder irgendein Gaming-Artikel war falsch. Ich hatte das damals so verstanden, dass Skyrim deutlich, deutlich größer ist, nämlich in der Größe von Daggerfall und so groß ist wie Großbritannien. Und ich habe das damals dann heruntergeladen auf einen sehr, sehr schlechten Laptop, wo sich auch schon der Bildschirm abgelöst hatte. Und saß dann zusammen mit meinem 2 Jahre jüngeren Bruder dort. Und er meinte so ziemlich, das ist jetzt so groß wie Großbritannien und so. Und komm da gerade aus der Höhle von Helgen raus, nur dann relativ schnell festzustellen, dass die Distanzen auf der Karte sich nicht ganz so decken. War dann allerdings doch überwältigt davon, wie immersiv das ist. Ich müsste damals 14 gewesen sein und er demnach 12. Und wir haben uns dann immer so ein bisschen abgewechselt. Wir haben das vor allen Dingen gespielt damals in unserer Ferienhütte im Spreewald. Das liegt in der Nähe in Brandenburg, in der Nähe von Berlin. Und haben das natürlich bis spät in die Nacht gespielt. Ich kann mich halt noch erinnern, wie er war ja jung, ne? Ich ja auch. Er ist dann halt immer eingepennt sozusagen an meiner Seite, während ich dann halt durch irgendwelche Dwemer-Ruinen gerannt bin. Und sind sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen, ehrlicherweise. Und deswegen erinnere ich mich auch noch sehr, sehr stark daran tatsächlich.
Das war bei mir tatsächlich, das war so gegen Ende meines Studiums. Also ich bin wiederum hier ziemlich late to the party. Ich glaube, erst 2017 wird es gewesen sein. Hab mir noch so ein paar Sachen für die PS3 geholt und da kam tatsächlich auch Skyrim. Und es gibt bei ganz vielen Spielen, hast du dieses Problem, wann fängst du mal mit so einem Koloss an? Und dann gab es diese schicksalhafte Nacht, in der meine Partnerin zu einem Spieleabend eingeladen worden ist und ich quasi nicht mitging und mir dann dachte, was spiele ich heute? Und dann habe ich Skyrim gespielt und so dieser Einstieg, vor allem auch das erste richtige Elder Scrolls-Spiel für mich und dann dieser Einstieg, der Drachenangriff und du bist das erste Mal in dieser ersten Ruine in der Nähe. Hilf mir auf die Sprünge.
Ödsturzhügelgrab.
Genau, langer Name.
Da habe ich auch gestern nochmal mit meinem Freund diskutiert drüber, fand ich ganz lustig. Das Ödstur-Zügelgrab wird ja konsequent zusammengeschrieben. Nun ist es allerdings auch so in Skyrim, dass es einige Orte gibt, die mit Bindestrich geschrieben wird. Und das finde ich immer so lustig, weil man bei solchen fiktiven Namen quasi frei entscheiden kann, wann man mit Bindestrich schreibt und wann nicht. Und beim Ödstur-Zügelgrab haben sich aus irgendeinem Grund die Übersetzer entschieden, keine Bindestriche dazwischen zu machen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Name, so lang. Also Katastrophe.
Es wird für mich immer das erste Grab sein und das war für mich so das erste, ne, da war ich so quasi eine Abenteuerjungfrau und das war so mein allererstes Abenteuer und dieser Moment ist mir bis magisch hängen geblieben. Genauso wie für mich so der das Spielende von Skyrim. Also ich spiele das immer noch, aber ich habe auch für mich selber tatsächlich auch.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mal so ein Ende einer Geschichte gewählt und alles, was ich jetzt spiele, ist für mich ein Epilog. Aber an diese beiden Momente kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Dazwischen verschwimmt es, weil da sind schon ein paar hunderter Stunden an Spielzeit zusammengekommen. Wobei ich natürlich weiß, bei dir wird wahrscheinlich die Menge mal 4 betragen.
Kann sein, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Spielstände, weil ich auch immer hin und her experimentiert habe. Was mich halt ehrlicherweise immer sehr, sehr fasziniert hat, ist halt die Sandbox. Sagen auch sehr, sehr viele Leute, immer wieder auch bei meinen Videos in den Kommentaren, dass es so die Sandbox ist. Und das kann man halt auch immer wieder mit einem neuen Spielstand genießen. Andererseits finde ich so ein bisschen schade über die ganzen Jahre, dass es nicht diesen einen Spielstand gibt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, ich habe auch meinen allerersten Spielstand gar nicht mehr. Also der ist weg, definitiv, irgendwie gelöscht leider. Ja, aber ich hatte immer eine andere Perspektive auf dieses Spiel quasi. Und so ist es.
Was ist so, weil ne, man kann das ja 100 bis 200 Mal neu anfangen, was ist so die beste Spielweise, weil da streiten sich so ein bisschen die Geister, weil ich persönlich bin in meinem Spielstand quasi der Anführer von allen Gilden geworden, was zu einer Identitätskrise geführt hat, während dann dieser Bürgerkrieg umso irrelevanter wurde, weil mir ja ohnehin schon alles gehört und das war für mich so diese Art, es durchzuspielen. Im Nachhinein fühle ich mich ein bisschen komisch, das alles gemacht zu haben. Was ist so für eine, wirklich für eine Skyrim-Neuling für dich so die beste Spielart, dieses Ding anzugehen, bezogen auf diese vielen Haupt-Nebenquests und Fraktionen?
Tatsächlich einfach da sich so ein bisschen treiben zu lassen, also wirklich in dieses Spiel einzutauchen, zu erkunden und einfach so zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sehe das halt leider immer wieder bei Computerspielen, gerade bei Bethesda-Spielen, deswegen funktionieren diese Spiele auch nicht für alle Leute. Dass die Leute das so rushen, dass sie halt eben nach diesem perfekten Weg halt suchen, nach dem perfekten Pfeil, nach dem perfekten Bogen und weiß ich nicht was alles. Sehe ich auch immer wieder in den Kommentaren, wenn ich irgendwie irgendwelche Gegner vorstelle, dann schreiben die, ja, der war doch gar nicht so stark, den habe ich hier gewonshottet und so. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, cool, hast du halt gemacht, so, aber, also, man kann halt viel machen, es steht eine große Spielwelt halt einfach offen, auch noch nach über 11 Jahren fast jetzt und da sollte man einfach ganz, ganz locker rangehen. Es gibt tatsächlich von Bethesda so einen kleinen Guide dazu. Es gibt ja Spielerhilfen und sowas. Und da ist halt drin geschrieben, dass man, wenn man aus Helgen rauskommt, erstmal halt gleich Kräuter sammeln soll und dann später in Flusswald, dem ersten Dorf, was man ja begegnet, quasi Tränke herzustellen. Dort kann man ja auch schon an die Schmiede gehen und dort ein bisschen das Schmieden lernen. Also da werden einfach quasi alle Systeme so ein bisschen kurz vorgestellt. Wenn man sich aus Helgen, also wenn man aus Helgen rausgeht und sich etwas links hält, also Richtung Falkenring eigentlich geht, dann findet man da auch relativ schnell ein Banditenlager und das ist relativ niedrig levelig. Also die Banditen sind halt da sehr, sehr leicht wegzunieten tatsächlich. Und da findet man halt dann schon erste Ausrüstung, man findet sogar ein Buch, was Einhändigkeit weiter hochlevelt. Und geht man sogar etwas weiter nach links, findet man einen Talos-Schrein, wo es eine Talmorobe gibt, die sich besonders gut für Magier eignet, weil die einfach sehr, sehr starke Werte hat, was Magicka angeht. Also, es gibt da ein paar Tipps und Tricks, ganz klar. Man kommt ja auch an den Wächterstein beispielsweise vorbei, ganz ikonisch dieser Blick auf den See. Da kann man ja dann auch schon welche aktivieren. Ich persönlich benutze hier auch tatsächlich bereits eine Mod ganz gerne. Alternate Start, Live Another Life heißt die. Und die sorgt einfach dafür, dass man halt frei entscheiden kann, wo man startet. Ob man in einer Taverne startet, ob man direkt in einer Gilde startet. Und so hat man nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, quasi Skyrim aus einem anderen Blickwinkel zu spielen. Man kann das auch in dieser Mod so einstellen, dass das halt einfach zufällig passiert. Also, dass man zufällig halt quasi auswählt, dann legt man sich pennen und dann wacht man halt irgendwo auf und dann geht das Abenteuer los. Aber ich würde immer sagen, locker rangehen, immer mit einer großen Freude rangehen und dann geht das auch.
Aber zu diesem Identitätsproblem persönlich, willst du quasi jede Fraktion regieren oder sagst du dir, für diesen Playthrough mache ich nur diese bestimmte Fraktion und lass die anderen liegen?
Ganz ehrlich, wenn ich halt so ein Playthrough starte, dann sage ich das vielleicht durchaus. Ha, diesmal mache ich nur die Diebesgilde und die dunkle Bruderschaft lösche ich aus. Aber nach so 1, 2, 3 Stunden ändert sich vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl bei mir. Und ich denke so, doch, irgendwie hat sich dieser Charakter so entwickelt, dass er jetzt ganz gut in die dunkle Bruderschaft reinpasst. Und dann schließe ich mich doch dieser an. Also, das ist wirklich sehr, sehr individuell. Also, ich habe mich da schon bei ertappt, dass ich da nicht so konsequent spiele. Das ist vielleicht auch so der große Nachteil bei so einer extremen Freiheit. Tatsächlich, dass man halt vielleicht dann doch nicht so ganz mit seinen Werten, mit seinen Idealen, die man eigentlich seinem Charakter gegeben hat, stickt. Ne? Also das Spiel gibt ja nicht diese Disziplin einem. Also, dass man wirklich mit irgendeiner Klasse oder mit irgendeinem bestimmten Fähigkeitsbaum, dass man da verharren muss, sondern man kann das ja immer wieder umändern. Und dementsprechend ist das bei mir auch so im Spieldurchlauf, dass ich häufig dann doch irgendwie alle Fraktionen nochmal durchspiele und passiert halt.
Das ist, ich habe immer dieses Bild vor Augen, ne, mit dem Hearthfire-DLC später sind ja die eigenen Spieler in den Häuser dazugekommen und dann sitze ich quasi da mit meiner Family und meine Kinder würden dann durch das Trophäenzimmer rennen und mir irgendwelche Fragen stellen zu meinen Abenteuern. Und da würde ich auch sagen, ja stimmt, das habe ich auch erlebt. Also man kommt ganz schön durcheinander, welche Geschichten alle über meinen legendären Charakter erzählt waren. Ja, er war auch mal auf der Magier-Akademie, er war auch mal bei der Liebesgilde, der Bruderschaft. Ich glaube persönlich, bei jedem Playthrough bin ich jetzt mittlerweile so, dass ich einen anderen Charakter spielen möchte, damit ich nicht immer nur diesen Charakter habe, der irgendwie alles erlebt hat, weil irgendwann drin habe ich mich auch zum Vampir machen lassen, was total nervig war, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht so viel damit gemacht habe, bis ich Gott sei Dank mich in Mortal mal heilen lassen konnte von dieser Jugendsünde. Also
das ist ein grundlegendes Problem der Elder Scrolls-Reihe tatsächlich. Es gab auch mal vor einigen Monaten, glaube ich, vom GameStar-Podcast, den ich gehört hatte, auch die Frage, wie gut muss der Protagonist in einem Videospiel ausgearbeitet sein. Und Skyrim ist ja das Extrembeispiel, wo wir wirklich gar nicht keinen Background haben, wo wir uns das quasi selbst ausdenken müssen. Ich kenne einige Leute, die so ein bisschen aus diesem Rollenspielbereich kommen, vor allen Dingen Tabletop, Pen and Paper und so, die wirklich sich dann so eine kleine Background-Geschichte schreiben auf dem Papier zu ihrem Charakter, also die das richtig leben. Finde ich sehr, sehr nerdig, ehrlicherweise, aber auch irgendwie ziemlich cool, wenn die Leute das so machen. Ich durfte da schon einige Skripte quasi lesen zu, wo wirklich Leute so eine Biografie geschrieben haben und wow, also muss ich sagen, Respekt, dass Leute so viel reinlegen tatsächlich. Und das macht dann auch wieder sehr viel Spaß, ne? Also, dass du so deinen eigenen Charakter vielleicht ausdenkst, gerade wenn du so von Pen and Paper kommst und so. Auf der anderen Seite, für so den Casual Gamer, für den Durchschnittsspieler, also die meisten Leute, die eigentlich so Skyrim zocken, ist das natürlich ein bisschen unattraktiv und der Charakter bleibt halt relativ blass. Und ich finde das relativ spannend, weil Todd Howards erstes Elder Scrolls-Spiel, und Todd Howard ist ja bekannt für Morrowind, Oblivion und Skyrim, er hat ja dieses Spiel herausgebracht, war ja The Elder Scrolls Redguard und dort gibt es tatsächlich einen vorgefertigten Protagonisten. Ich würde sogar sagen, dass das Spiel relativ gut ist, sehr, sehr underrated tatsächlich, gerade weil es halt, wie gesagt, einen Charakter hat, der vorgefertigt ist, den wir spielen halt, und hat sich aber Bethesda nie wieder getraut. Schon bei Fallout 4 gab es ja so ein bisschen die Diskussion, dass der Charakter spricht. Also ich spiele jetzt gerade Fallout 4, ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Mir stört beides nicht. Ich finde das eigentlich ganz interessant, das ist ganz angenehm. Und gibt immer für und wider. Aber es ist natürlich immer dieses Problem, ne? Wenn dein Charakter halt, wenn das Spiel oder wenn die Leute dich nicht so ein bisschen an die Hand nehmen, die Entwickler, und du zu viel Freiheit hast, dann wirkt dein Charakter auch irgendwie blass. Du machst halt all diese ganzen Fraktionen, es gibt keine wirklichen Konsequenzen. Das ist halt dieser Preis der Freiheit. Und das kritisieren auch immer wieder einige Leute. Und das ist ziemlich spannend. Also die Leute wollen gar nicht unbedingt so viel Freiheit in Spielen haben, wie sie immer sagen. Ja.
Das ist halt nur so ein spannendes Spiel zwischen Möglichkeiten und Konsequenzen. Und ja, ich glaube, das ist so das große Problem bei Skyrim. Das ist wirklich nur ein i-Tüpfelchen. Ich bin zu 99% zufrieden mit diesem Spiel. Das ist für mich so das i-Tüpfelchen, dass alle Entscheidungen, die ich getätigt habe, letztendlich egal sind, obwohl ich manche Spielweisen interessant finde, weil man ja beispielsweise auch den Bürgerkrieg für einen kurzen Moment aussetzen lassen kann. Also man wird ja nicht in eine Spielweise gedrängt. Aber deswegen finde ich das zum Beispiel auch spannend, dass die Mod, die du erwähnt hattest, dass man auch einfach einen alternativen Start hat, weil halt jeder Playthrough damit startet, dass man gefangen ist und dann wahrscheinlich in Flusswald rangeht. Weshalb ich auch ganz oft ganz hart nach links abdrifte oder nach rechts und auf keinen Fall nach Weißlauf gehe, weil, das muss für mich tatsächlich nicht sein.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall tatsächlich. Also das ist, wobei es sehr spannend ist, ich habe das mal wirklich so ein bisschen beobachtet, ist es schon so, dass halt sehr, sehr viel, also du kommst irgendwann, du wirst gezwungen, wirklich vom Spiel nach Weißlauf zu gehen, ab einem gewissen Punkt. Du kommst sonst nämlich in der Bürgerkriegsquestreihe nicht weiter und ganz viele Sachen sind tatsächlich damit verknüpft, dass du halt dorthin gehst und dass dieser erste Drache da am Weißlauf-Wachturm kommt. Sonst funktioniert das Spiel tatsächlich an einigen Stellen nicht mehr richtig. Also die Quests gehen dann einfach quasi nicht weiter. Also du wirst da wirklich hingeleitet vom Spiel. Genauso wie du halt auch irgendwann nach Riftern musst oder zur Akademie von Winterfeste, um die Schriftrolle der Alte, also musst dich auf die Suche nach der begeben. Also es gibt halt einfach so wirklich Orte in Skyrim, wo du genötigt wirst hinzugehen.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Es gibt dann aber auch Orte wiederum, wo du nicht genötigt wirst hinzugehen, also die nicht so eng verknüpft sind mit der Hauptquest und sowas. Und das ist sehr, sehr spannend. Also wo Bethesda sich so festgelegt hat, hey, hier muss der Spieler eigentlich hingehen. Und da merkt man dann halt auch wieder, dass dann halt zum Beispiel von den Quests und sowas das Spiel dann gar nicht so frei ist. Also es ist einfach nur eine unglaublich gute Illusion, die aufgebaut wird. Aber vom Technischen, was da im Hintergrund alles läuft und so, von der Programmierarbeit und wie die Quests miteinander verknüpft sind, gibt es halt einfach wirklich diese Schalter, diese Kipping-Momente, wo du halt einfach eine gewisse Quest machen musst, um hier halt voranzukommen in dem Spiel. Und das finde ich unglaublich spannend.
Das ist jetzt mir wieder eingefallen, was ich dazu sagen wollte. Das ist auch für mich so das Paradebeispiel. Es gibt auch viele Leute, die Skyrim so belächeln als so das Casual-McDonalds-Rollenspiel. Aber ich finde das so oft, dass man das auf so viele Weisen angenehm spielen kann. Und das ist auch, du kannst dich mit den Rollenspiel-Aspekten beschäftigen, du kannst es aber auch einfach beiseite lassen. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel einer wirklich guten Open World, was Ubisoft nämlich einfach überhaupt nicht hinkriegt. Ich werde in Ubisoft-Spielen ausgesetzt und alles um mich herum, 360 Grad, finde ich langweilig. Ich habe keine Motivation, irgendwo hinzugehen. Alles wirkt irgendwie leblos. In Skyrim bist du in jeder Stadt, hast du einzigartige Charaktere, mit denen du dich unterhalten kannst. Und ich finde auch dieses explorative Entdecken, ne, wie welchen Pfad wähle ich in Skyrim, dass ich zu einem Wirtshaus gehe und mich einfach umhöre mit Gerüchten. Genau. Und das ist einfach so cool. Weißt du, ich höre von einem Ort schon viel früher und dann kann ich ihn suchen und entdecken. Und das ist
Bethesda kann es einfach. Das muss ich auch sagen, wo ich das erste Mal das gespielt habe, aber auch immer wieder kriege ich dann wirklich so ein bisschen Gänsehaut. Du gehst halt in so eine Taverne rein oder dich spricht eine Wache an und ja, Magie wird hier irgendwie, mögen wir nicht, aber an der Akademie von Winterfeste, da wird das ja gelehrt. Und in dem Moment so, ich so, ach ja, wirklich, man kann hier Magie lernen? Es gibt eine Akademie, wie komme ich da hin? und du stellst halt immer so fest, wie viel das Spiel eigentlich zu bieten hat. Was dann natürlich ein bisschen schade ist, so alle großen Fraktionsquests fallen dann jetzt auch nicht so komplex aus. Also bei der Diebes Gilde, bei der Dunklen Bruderschaft, aber auch bei der Akademie von Winterfeste, hätte ich mir halt immer mehr gewünscht, so. Das kann natürlich das Spiel nicht erfüllen. Aber trotzdem diese Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird, oh, es gibt einen Bürgerkrieg, kann ich jetzt hier eine Armee anführen und sowas, das macht schon Spaß. Nur leider wurde es dann final nicht immer alles perfekt umgesetzt. Dennoch macht das also dennoch bereitet das irgendwie Freude, finde ich. Du hast halt, was du halt gesagt hast, das ist schon ziemlich cool mit den Tavernen vor allen Dingen, weil das passt halt gut. Du gehst nach langen Abenteuer, gehst halt in eine Taverne und dann kriegst du da halt neue Aufträge. Es ist halt auch wieder so typisch Pen and Paper, ne? Ich gehe in die Taverne und der Wirt hat irgendwie Probleme mit Ratten im Keller. Mhm. Und es gibt ja sogar wirklich eine Quest, wo sozusagen Skyrim sich darüber so ein bisschen lustig macht. Und cool, eigentlich ziemlich cool.
Das ist nämlich für mich auch so, bei diesen, das ist auch so ein altes Leid bei Skyrim, ne? Die Hauptquest interessiert irgendwie niemanden. Diese Bürgerkriegsquest ist wahrscheinlich, würden wir eine Statistik dazu machen, kaum jemand hat sie durchgespielt. Und ich finde auch, das Ende ist halt sehr unbefriedigend, zumal weil bei einer Bürgerkrieg-Quest von Schlachten ausgeht, die ja de facto nicht in Dings stattfinden.
Sie ist auch verbuggt wie die Hölle.
Die Magie von Wintersfest ist für mich so die, es war für mich von vornherein zum Hören her die interessanteste, nachhinein die enttäuschendste, weil wir haben einmal, glaube ich, am Unterricht teilgenommen und dann treten wir die Laufbahn zum Direktor an. Die für mich wirklich spannendste Quest war tatsächlich die Assassinenbruderschaft, weil ich finde, sich dorthin, also erstmal reinkommen, sich dort behaupten, Aufträge erfüllen, fette Verratsstory mit drin, großes Finale, die war durchgängig einfach mega spannend.
Man muss wirklich sagen, dass die halt geniehaft auch umgesetzt ist. Also, dass du da halt irgendwie dann nachts aufwachst und von der Astrid entführt wirst und so. Das ist ja so random. Also,
random,
ja,
super.
Wenn man das so kennt, dann, klar, wir kennen das jetzt schon, jetzt ist nicht mehr so aufregend, aber wo man das erste Mal, muss ich mal zurückerinnern, wo man das erste Mal gespielt hat, man redet da halt irgendwie im Windhelm mit diesem Arentino-Junge und dann denkt man so, okay, hä, was war das denn jetzt so, ja? Geht dann weiter, geht seine Wege und dann so nach 2-3 Stunden entscheidet man sich mal in der Taverne schlafen zu legen und auf einmal wachst du halt in irgendeiner verlassenen Hütte auf und denkst so, hä, was ist denn jetzt los, bitte? So, also es ist halt einfach auch so ein cooler Break. Das hat mich damals sehr, sehr gebannt, muss ich sagen. Und was die Dunkle Bruderschaft, diese Questreihe, wirklich sehr, sehr gut geschafft hat, diese Stimmung. Die Dialoge sind ja nicht an allen Stellen perfekt und so, aber wirklich diese Stimmung und dieses Düstere, dieses Dunkle, das passt halt auch zu diesem nordischen Skyrim, dieses Unheimliche. Das ist ja auch wirklich so eine Kult, so eine Sekte. Das hat mich auch echt wirklich überzeugt. Und ich würde auch sagen, dass es mit einer der besten Questreihen im Spiel ist, wenn nicht sogar die beste.
Das finde ich aber halt, weil sie so kleinschrittig ist, ne? Du erfährst von diesem Jungen davon, dann erledigst du eigentlich quasi einen Auftrag im Namen der Bruderschaft, auch wenn du nicht für sie arbeitest. Die fühlen sich dadurch provoziert und nehmen dich auf. Und
es fühlt sich halt sehr, sehr realistisch an, ne? Also du kommst halt ein bisschen in so eine Taverne und dann schnappst du dieses Gerücht auf, da ist ja dieser Junge, der ist irgendwie durchgedreht im Windhelm und der macht dann ein Ritual und denkst du so, ja, okay, wenn ich da mal bin, kann ich mal vorbeigucken, vielleicht gibt's da irgendein cooles Schwert oder irgendwie sowas. Dann gehst du da rein und dann entwickelt sich das so. Du rechnest halt gar nicht, das ist halt schon ein ziemlicher Plot-Twist, dass daraus sich so eine große Questreihe bildet. Das finde ich halt mega cool. Und das ist wirklich gut gelungen. Und die anderen Quests bleiben da eher so ein bisschen blass, das stimmt schon.
Ich fand's vor allem auch diese normalen Kopfgeldaufträge, weil töten tun wir viel in Skyrim, aber so heimlich töten, dass du wirklich so jemanden bei nachts einbrichst oder vergiftest oder so, ohne dass das jemand sieht, das ist schon, ich spiele sehr, sehr gern Hitman, deswegen, das war für mich so, deswegen, das war schon richtig cool. Aber vor dem Hintergrund verblassen die anderen so ein bisschen. Die haben natürlich auch immer ihre Wendungen und dass man halt nachher Anführer wird, aber das ist wirklich auch so die sehr, sehr abwechslungsreichste Quest. Aber ansonsten auch unabhängig von den Quests finde ich auch dieses ganz normale Erkunden gehen, irgendwo lang gehen, irgendwo ein Schloss finden oder eine Dwemer-Ruine. Es wird einfach nie langweilig, vor allem es ist immer cool, was Neues zu finden und man bringt ja auch immer Schätze von seinen Abenteuern mit, ne? Und die man dann zu Hause in seinem Drachenhort halt einfach bunkert, ne?
Was halt das Skyrim sehr, sehr besonders tatsächlich ausmacht, ist halt diese schiere Möglichkeit. Also, das ist sehr, sehr spannend. Du hast ja gerade Kidman angesprochen. Du kannst ja aber auch komplett direkt in den Angriff reingehen, reinrennen. Du hast sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Eigentlich werden hier verschiedene Spiele-Genres sogar sehr, sehr stark gemischt tatsächlich. Und es schafft halt Skyrim nicht an allen Punkten, das perfekt zu machen. Ehrlicherweise aber immer noch so, dass es gut genug ist, dass es bei Laune hält. Du hast halt quasi in Skyrim so eine leichte Version von Hitman drinne. Du hast halt einen Bogenschützen-Simulator drinne, wenn du so willst. Dann hast du halt Schild und Schwert. Und diese Varietät, und dass man das auch immer miteinander kombinieren kann, also diese Sandbox, die macht das so unglaublich attraktiv. Und wenn man nochmal bedenkt, das sehen die Leute immer sehr, sehr stark falsch und begreifen die nicht. An Skyrim haben halt knapp 120 Angestellte von Bethesda gearbeitet. Das Studio war damals damals gar nicht mal so groß. Die Leute glauben halt immer, das war gigantisch groß schon, das stimmt halt nicht. Also, es haben sehr, sehr wenig Leute daran gearbeitet. Wenn man das mal so vergleicht mit Ubisoft, wo an einem Assassin's Creed 10.000 bis 20.000 Mitarbeiter arbeiten. Da sind natürlich so 120, 150 Mitarbeiter müssten es, glaube ich, gewesen sein bei Skyrim. Das ist ein Witz im Vergleich dazu. Und die haben trotzdem es geschafft, dieses beeindruckende Spiel herauszubringen. Das finde ich immer wieder sehr, sehr bewundernswert, ehrlicherweise.
Was ist für dich da genau der Unterschied? Die Grafik, auf die sie verzichtet haben, dass den Fokus halt viel mehr auf Story und Welt gelegt haben? Oder gibt es da einen ganz Unterschied, also eine ganz unterschiedliche Vision zwischen diesen beiden Studios?
Bei der Grafik finde ich wichtig, darüber können wir auch noch mal gerne mal später ein bisschen diskutieren. Ich finde, dass Skyrim so eine eigene Ästhetik hat. Grafik, die Leute wollen halt immer realistische Grafik haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass ein Spiel eine gewisse Ästhetik einfach besitzt.
Definitiv.
Und das ist viel, viel wichtiger. Es gibt ja auch Spiele, die einen Comic-Look haben und die zockt man halt trotzdem gerne, weil man das halt einfach schön findet von diesem Look. Und das ist ganz, ganz blöd, dass wir in der Gaming, wir Gamer so wenig darüber reden, über diese Ästhetik. Und Skyrim hat gerade im Zusammenhang mit der Musik, mit dem Sounddesign eine wunderschöne Ästhetik tatsächlich. Selbst wenn die Grafik altbacken ist, habe ich halt das Gefühl, aufgrund der Geschichte, aufgrund des Tiefgangs, und ja, das sind dann für mich wichtige Punkte tatsächlich, dass ich halt ein Himmelsrand bin. Und das finde ich so krass. Es kann natürlich bedingt sein, dass ich das halt als Kind gespielt habe, dass dadurch, dass die Eindrücke sehr, sehr stark sind. Aber wenn ich Skyrim spiele, dann spiele ich nicht Skyrim, sondern ich bin in Skyrim. Und das habe ich bei keinem anderen Spiel. Also wenn ich GTA 5 spiele oder, naja, bei GTA 5 ist es sogar auch noch eher so, aber wenn ich zum Beispiel ein Assassin's Creed Spiel spiele, Valhalla oder sowas, dann denke ich schon, also Valhalla ist schon ein gutes Spiel, so von den Mechaniken so, aber ich weiß, ich spiele Valhalla, ich bin nicht dort drinne. So,
das stimmt.
Und also ich verliere mich wirklich so. Wenn man halt, allerspätestens, wenn man einmal so durch die Spielwelt gelaufen ist, dann in diese Ruine reingegangen ist und denkt sich so, ach, diese Ruine, das sind doch nur 5 Minuten. Und dann ist man 1,5 Stunden in einer alten Dwemer-Dungeon unterwegs und die wird immer größer und größer. Und dann kommst du irgendwann wieder raus und stehst so fest, Digga, ich spiele hier gerade ein Computerspiel, ne? Das ist schon ziemlich heftig dann. Das macht das für mich aus auf jeden Fall. Also es ist diese gesamte Immersion. Ich habe da lange drüber philosophiert, woran liegt's jetzt? Und das ist für mich so der entscheidende Punkt, dass Skyrim es schafft, sehr stark eine Immersion aufzubauen, mich sehr, sehr stark in das Spiel reinzuziehen, dass ich glaube, dass ich da wirklich drinne wäre. Und noch krasser wird es ja, wenn du das mal in VR gespielt hast.
Krass, habe ich bisher noch nicht gemacht, das stelle ich mir extrem cool vor. Aber es schafft es halt auch immer neugierig zu machen, ne? Da ist ja nicht jeden Millimeter ist ja nicht unbedingt eine Ruine, aber das ist einfach architektonisch mal sehr spannend, vor allem auch mit den verschiedenen Biomen, Eis oben, sumpfig, Wald, Wiesen. Ich habe auch einen starken Naturbezug, deswegen hat mich das immer sehr angesprochen. Valhalla finde ich ein interessantes Beispiel, weil ja beide so ein bisschen die nordische Welt halt aufgreifen. Das hat mich absolut kalt gelassen. In dieser Welt kannst du halt einfach nichts finden, weil es halt immer noch das gleiche Assassin's Creed Ding ist.
Ja, das stimmt halt so. Also bei Ubisoft, darüber könnten wir fast auch schon eine eigene Folge machen. weil ich es schade finde. Ich finde es wirklich schade. Man hat so eine große Manpower. So viele Leute arbeiten da und die schaffen das halt einfach nicht. Und die kriegen ja gerade, man sieht es ja gerade, die Nachrichten überschlagen sich ja so ein bisschen. Gerade kriegen die echt nicht die Kurve gekratzt. Mal gucken, es kann ja auch wirklich sein, dass die ja komplett scheitern, ne? Also es ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil die will ja nicht mal jemand mehr übernehmen von den großen Publishern, weil halt Ubisoft so unattraktiv tatsächlich ist mit den verschiedenen Standorten. Und das wird spannend. Deswegen mussten sie ja gerade ein paar Sachen canceln. Und was ich so schade finde, ist, dass die Open Worlds ja richtig schön aussehen. Die sehen ja geil
aus. Das können die.
Ja. Aber das bringt halt nichts, wenn die Dungeon oder weiß ich nicht, was da schön aussieht und ich dazu keinen Bezug habe. Wenn ich keinen NPC habe, der darüber erzählt, dass da irgendwie was ist und keine Hintergrundgeschichte das Ganze besitzt. Das ist das Relevante und das macht Skyrim so gut. Jede Höhle hat dort halt irgendwie einen Hintergrund noch. Du kannst dazu noch ein Buch finden, noch irgendwas und erfährst dann dazu mehr. Und das ist das Wahnsinnige. Und selbst bei Assassin's Creed oder weiß ich nicht, war selbst die großen Städte und sowas, die fallen halt blass aus. Es fehlt da an Informationen. Und dann legen sie zwar immer mal irgendwelche Informationstafeln hin und sowas, wo man dann halt so einen geschichtlichen Bezug hat, aber das Ganze bleibt sehr, sehr blass. Das finde ich sehr, sehr schade.
Du hast halt immer das Gefühl, dass halt als ob jemand in der Klausur abgeschrieben hätte. Ne? Die haben sich quasi in einer Klausur neben Witcher gesetzt, haben dann so ein paar Mechaniken aus Witcher übernommen, aber auch komplett falsch abgeschrieben. Ja. Das Gleiche ist halt auch irgendwie bei Skyrim. Nee, die haben für mich keine Seele. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz großer Punkt. Mhm. Seele ist entscheidend. Mirage bin ich gespannt drauf, weil Assassin's Creed Mirage-Beziehung quasi so eine Rückkehr zu alten Werten ist, gerade dieses Social Stealth. Ich spiele diese Spiele nicht wegen der Welten. Ich glaube, der Effekt hat sich bei mir ab Assassin's Creed 3 so ein bisschen verabschiedet, dass man 10 Minuten geflasht ist, aber dann denkt, ja, okay, hübsche Kulisse.
Ja, muss man mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Thema für ein extra Video. Bei Mirage könnte ich jetzt auch schon noch länger philosophieren tatsächlich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt diesem Studio bzw. diesem Publisher jetzt nichts Schlechtes wünsche. Ubisoft ist halt sehr stark in der EU vertreten. Es ist halt ein europäischer Publisher, deswegen habe ich eine gewisse Sympathie einfach dafür. Und ich würde mir halt natürlich wünschen, dass sie da halt irgendwie die Kurve kratzen und vielleicht auch einfach mal kreativ neue Ideen zulassen und vielleicht auch mal ihre Mitarbeiter mehr machen lassen. Weil ich glaube, da gibt es schon, bei 20.000 Menschen gibt es auf jeden Fall einige Leute, die dabei sind, die ein bisschen auch Ahnung haben. Und wahrscheinlich werden die halt einfach noch nicht umgesetzt, diese Ideen von der Führungsriege. Finde ich schade.
Mega, mega spannendes Thema. Also ja, vor allem, weil dieser Entwickler auch kreativ
müssen
ist.
Müssen wir mal mit Fragnert gemeinsam drüber diskutieren.
Ja, mehr Ahnung ist, da. Das klingt verdächtig danach, genau. Aber lasst uns zurück zu Skyrim zurückkehren, da ich das tatsächlich lange Zeit nur, weil quasi Vanilla gespielt habe auf der PS3. Mhm. Ich bin froh, dass dieser Port Gott sei Dank im Vergleich zu Fallout New Vegas gut funktioniert. Also keine Abbrüche, egal wie lang man es spielt. Buggt natürlich trotzdem hin und wieder, aber hat ja dadurch einen gewissen Charme. Thema Mods, weil du da ja auch auf jeden Fall ein Experte in dem Thema bist. Wann bist du zu Mods gekommen und was sind so für dich die allerbesten Mods für Skyrim?
Ich bin relativ früh an diese Skyrim-Mod tatsächlich gekommen, weil es gibt ja auf YouTube sehr, sehr viele Showcase dazu, halt einfach, wo halt diese Sachen halt vorgestellt werden. Und natürlich ist man dann halt ein bisschen begeistert, gerade wenn man das Spiel nochmal so grafisch etwas aufhübschen kann oder auch verschiedene Outfits irgendwie anprobieren darf, seinen Charakter. Also es gibt ja wirklich grenzenlose Möglichkeiten. Ich habe dann relativ früh angefangen, das Ganze zu installieren. Und ich bin damals auf einen YouTuber gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, der hieß, glaube ich, Frank Sirius müsste der gewesen sein. Der hat jetzt wirklich leider seinen YouTube-Kanal nicht mehr weiter betrieben. Und der hat damals so Tutorials gemacht, wie man halt beispielsweise eine INB installieren kann. Das ist quasi das Wichtigste für die Grafik von Skyrim. Und das war so für mich der Einstieg quasi. Ich habe dann aber lange Zeit sehr, sehr wild gemoddet. Also so nenne ich das, Wild-Modding. Also ohne halt wirklich Ahnung davon zu haben, weil man muss sich damit schon so ein bisschen beschäftigen tatsächlich. Und natürlich ist häufig das Spiel abgestürzt. Es ging nicht. Die Skyrim Legendary Edition war ja auch sehr, sehr instabil. Aufgrund dessen, wie sie halt die Speicherverwaltung betreibt auf dem PC. Mit der Special Edition ist dann vieles besser geworden tatsächlich. Und da war das Installieren von Mods spürbar leichter. Es kam zu spürbar weniger Abstürzen. Und irgendwann habe ich dann gesagt so, ey, komm, ich lese mich da jetzt mal wirklich richtig ein und guck mal, wie das im Detail aussieht. Und das war dann gar nicht so kompliziert, wie man gedacht hat. Also wenn man mal wirklich liest, ein bisschen aufmerksam ist und halt nicht immer nur so rusht die ganzen Sachen, sondern sich mal wirklich einen Nachmittag Zeit nimmt, dann versteht man das auch alles und erkennt auch, wo die Probleme liegen. Und das war so ein bisschen mein Einstieg.
Was findest du jetzt nach all deinen Jahren mit Erfahrungen, sind für dich so die besten Skyrim-Mods? Wenn das auch eine ziemlich gemeine Frage ist.
Das sind halt vor allen Dingen sehr Kleinigkeiten. Also kleine Mods, die kleine Sachen ändern. Das geht, ich mag gerade zum Beispiel sehr, sehr gerne zu spielen mit der Interface-Mod Nordic UI. Die sorgt dafür, dass das Ganze nochmal so einen moderneren, neuen Look bekommt, das ganze Interface. Denn ich finde dieses Minimal-Design von Skyrim zwar an sich ganz schön, aber man sieht es sehr, sehr häufig und da hat man halt Lust auf was Neues. Ja, das ist so ein bisschen das Entscheidende. Und deswegen habe ich diese Mod installiert und das ist einfach schön, wirklich die komplette UI vom Inventar bis hin zu der Karte von der Map, bis hin zu dem Favoritenmenü, alles wird überarbeitet. Auch das, wenn du auf Escape quasi drückst, also in die eigentlichen Einstellungen reingehst, auch das wird überarbeitet. Das ist sehr, sehr schön. Und das sind so welche Kleinmods, die halt einfach sehr, sehr viel Freude bereiten. Mods, die zum Beispiel Funken hinzufügen, wenn du halt ein Schwert irgendwo gegenschlägst. Sowas halt. Es sind wirklich, ich finde immer diese ganz kleinen Mods, die so tiny kleine Probleme quasi beheben oder etwas schöner machen. Die gefallen mir immer am meisten. Die ganz großen Sachen sind gar nicht so beeindruckend für mich meistens, weil sie halt auf Masse quasi setzen und nicht so gut in der Sache halt sind.
Wir hatten tatsächlich ja auch mal ein Interview für Spieletipps gehabt. Da hatte ich dich schon mal nach deinen besten Mods gefragt und da fand ich es wirklich sehr beeindruckend, eine Mod, die Kanalisationen hinzugefügt. Also einfach neue Räume, also quasi neue Dungeons, nur quasi unter Städten. Und das noch mit so ein bisschen Atmosphäre, das fand ich mega cool. Oder auch genauso, da hatte ich schon lange überlegt, also wenn ich bin ja eher so ein PS3, PS4, PS5 Spieler von Skyrim, aber würde ich zum Beispiel das auf dem PC spielen, würde ich mir auch gerne diese Kopfgeldgeschichte angucken, weil mein aktueller Playthrough, der jetzt auch ein bisschen älter ist, da spiele ich eine Witcherin, die quasi auch so Kopfgelder macht. Und das könnte ich mir auch einfach so als Playthrough vorstellen. Gar nicht viel questen, sondern einfach nur Banditen jagen, Kopfgelder einstreichen und wieder Banditen jagen, vielleicht auch gejagt werden. Supergeil.
Lustig, dass du das sagst. Wollte ich nämlich auch als nächsten Playthrough machen. Ja, es gibt da halt wirklich so einige Mods, die halt Radiant-Quests hinzufügen, wo man Banditen und so Aufträge erledigen muss. Und das kannst du halt einfach super als Sandbox nutzen. Also du musst ja nicht irgendwelche Quests in Skyrim oder so machen, sondern du kannst einfach diese Sandbox nutzen und das ist das Geile dabei. Und gerade was so Kampf angeht, gibt es inzwischen sehr, sehr viele coole Modifikationen für den PC vor allen Dingen, die dafür sorgen, dass halt das ganze Kampfsystem deutlich moderner wird, auch dass es in Third-Person spielbar ist. Wenn man das nicht möchte, gibt es auch Mods für die First-Person, die weitere Animationen und sowas hinzufügt. Das ist grenzenlos und das sieht echt ziemlich beeindruckend aus. Also es gibt so ein paar kleine Mods tatsächlich, die ich gerne, also ich mag das Vanilla-System ganz gerne, die man halt einfach drüber installiert. Zum Beispiel True Directional Movement, das sorgt dafür, dass die Bewegungen etwas besser sind im Kampf, dass man halt so ein Autolock hat, also dass man halt wirklich Gegner anvisieren kann und dann bleibt die Kamera im Fokus auf diese und so welche Geschichten. Und diese Kleinigkeiten, die sorgen halt einfach schon dafür, dass das bestehende Kampfsystem nochmal deutlich aufgewertet wird in Skyrim. Und so könnte ich mir auch ein Kampfsystem von The Elder Scrolls 6 vorstellen. Ein bisschen besser, aber jetzt nicht krass irgendwie was, wie wir es aus The Witcher kennen oder so. Braucht es auch gar nicht, finde ich. Im Zweifel können das ja auch immer die Mods machen.
Quasi die Post-EntwicklerInnen, wenn man so will, ne? Die auch einen großen Teil dazu beitragen, dass Skyrim lebt. Das ist aber nicht der einzige Teil. Dieses Spiel ist ja auch schon von Grund auf sehr, sehr gut. Persönlich, als ich mit allen Quests durch war und als ich mit Dawnguard durch war und als ich dann mit der wirklich wunderbaren Endquest Dragonborn durch war, haben mich Mods vor allem deswegen interessiert, weil ich auf jeden Fall noch mehr Story haben wollte, noch mehr Inhalte. Und das ist natürlich bei PlayStation nicht umsetzbar. Und da bin ich über die Jahre auf zwei sehr faszinierende Mods gestoßen, Forgotten City und Enderal. Enderal bin ich noch nicht fertig, Forgotten City hat ja mittlerweile sogar ein Standalone bekommen, aber komplett unabhängig von Skyrim. Und das halte ich für zwei sehr, sehr gute, sehr großartige Geschichten. Hast du beide gespielt?
Forgotten City noch nicht, Enderal so zur Hälfte etwa. Ich hatte leider immer mal wieder hier Probleme, wenn man halt Videoaufnahmen macht, dann ist es halt so, dass man immer wieder mit dem Speicher hin und her muss, dann muss man was löschen, ist ein bisschen chaotisch, müsste ich eigentlich nochmal installieren, auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Lust. Enderal ist mit auf jeden Fall einer der besten Spiele, die ich in meinem ganzen Leben spielen durfte. Bei Enderal ist es dann allerdings wieder so, dass du ein bisschen weniger Freiheit hast. Ne? Also das Spiel guidet dich viel, viel, viel mehr. Also dieser freie Approach, den man aus Skyrim kennt, der fällt so ein bisschen mehr bei Enderal weg. Die Map ist sehr, sehr viel enger quasi, mit den Bergen und so. Das Level-Design ist sehr, sehr viel strikter. Aber das gefällt ja durchaus auch Leuten. Es gibt ja sehr, sehr viel Kritik halt, wie gesagt, an Skyrim und an dieser Offenheit. Darüber haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Und dann ist auf jeden Fall Enderal ein Blick für diese Leute etwas wert. Und was Enderal so besonders macht, ist halt diese politischen Fragen, diese Fragen über Religion, das Philosophische und das sehr, sehr Gesellschaftskritische. Das finde ich mit sehr, sehr interessant, wenn sich das halt Entwickler trauen, wenn sie das thematisieren und wenn das vor allen Dingen gut umgesetzt ist. Und Enderal hat das absolut geschafft. Mit den Charakteren, die Philosophiestunden, die man da quasi mit den führen kann in Tavernen. Also man hat ja wirklich, das ist ja sehr, sehr dialoglastig. Aber es ist spannend, weil du halt wirklich das Gefühl hast, dich hier mit einem NPC zu unterhalten, der quasi, also wirklich mit einem zu unterhalten, der echt ist und der seine Einsichten mit dir jetzt gerade teilt. Und du kannst halt darauf reagieren. Also ich muss sagen, hat mir wirklich selten so Spaß gemacht. Und dann gibt es ja so welche Geschichten, dass du halt tatsächlich irgendwie an Brauereien und sowas mit Investor sein kannst und so. Kannst du bei der Bank kannst du solche Scheine einlösen, es gibt da voll die coolen Systeme, so, die noch laufen, was Geld verdienen angeht und so, fand ich richtig lustig. Also es ist echt, würde ich sogar sagen, in vielen Punkten besser als Skyrim.
Ich bin tatsächlich noch nicht so weit in diesem Spiel, da gerade mein Rechner mein Berufsrechner ist und ich irgendwie keine privaten Spiele an meinem Berufsrechner spielen kann. Das ist ein total komischer Dings, aber VideospieljournalistInnen sind alle irgendwie komisch. Was ich aber beeindruckend fand bei Enderal, muss ich sagen, wir reden ja auch gerade quasi sehr viel darüber, was macht eigentlich gutes Rollenspiel aus und warum ist Skyrim eines und gerade dieses unbeschriebene Blatt und dass man quasi mir diese Freiheit weggenommen hat, dass ich dass ich schon einen vorgefertigten Charakter habe, fand ich bei Enderal gerade am Anfang so unglaublich sehr gut gemacht, dass du mit einer Albtraumsequenz startest. Du weißt nicht so viel über deinen Charakter, aber dieser Albtraum, der macht dich schon extrem neugierig, wen du da eigentlich spielst. Und das ist ich muss sagen, gehört für mich jetzt schon zu den besten Einstiegen, die ich je gespielt habe. Und da dachte ich mir, du bist keine Fanmod mehr. Du bist keine Fanmod. Du bist ein eigenwertiges Spiel.
Das ist definitiv keine Mod. Das ist ein eigenständiges Spiel. Die hatten ursprünglich auch angefragt, bei Bethesda diese Engine quasi zu kaufen, weil sie wollten ja selber auch Sachen am Hardcode ändern, was ja verschlossen ist. Da kommst du ja nicht dran als Modder. Bethesda hat das allerdings abgelehnt, weil sie ja die Creation Engine selber weiterentwickeln. Das wird ja auch für Starfield jetzt genutzt. Da gibt es Sinn, dass sie da ihr Produkt halt schützen. Und dementsprechend mussten sie das dann halt einfach so machen. Was da SureAI geschaffen hat, ist halt wirklich der Wahnsinn. Es ist ein einständiges Spiel. Es benutzt natürlich einige Assets auf Skyrim, ganz klar. Da haben sie ein bisschen was übernommen, aber sie haben sehr, sehr viel neu erstellt. Und es ist sehr, sehr schade, gerade im Deutschen ist es komplett in Deutsch vertont, mit professionellen Synchronsprechern, also wirklich professionelle Leute dabei, die man auch aus Werbung kennt, die man auch aus Filmen kennt zum Teil. Und es wird viel zu wenig gespielt und viel zu wenig sich darüber unterhalten über dieses Spiel. Ich habe dazu letztens mal wieder ein Video gemacht. Ich plane dazu nochmal so quasi ein Werbevideo für dieses Spiel zu machen, weil es hat deutlich, deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Es ist echt beeindruckend.
Vor allem da, wenn man die Special Edition auf Steam besitzt, kann man sich auch kostenlos runterladen und das ist überhaupt kein Problem, weil so oft so das Bauchgefühl ja für Leute, die sich nicht so viel mit Mods auseinandersetzen, immer denken, dann ist das Installieren so schwer und dann wird das nicht so richtig funktionieren und das ist bei Enderal alles so super optimiert und man muss es halt nur noch bei Steam kostenlos runterladen. Also das ist für mich echt ein versunkener, großartiger Schatz und man fühlt sich schon so ein bisschen, wenn man das, man weiß halt immer nur, es können eigentlich so wenig Leute, ne? Deswegen ist es so ein Schatz für einen selbst, aber es sollten so viel mehr Leute kennen. Also, da finde ich es krass, dass Forgotten City halt eher so viel bekannter ist, natürlich auch so durch die Standalone-Variante und das beschäftigt sich mit einem Thema, was ich auch sehr großartig finde, Zeitschleifen und täglich grüßt das Murmeltier. Das kann ich dir definitiv empfehlen, vor allem, weil man befürchtet bei sowas auch immer sehr viel Monotonie, aber nein, jeden Tag, den du in Forgotten City spielst, wirst du irgendwas Neues rausfinden, um irgendwie aus dieser Zeitschleife auszubrechen. Und es kommt tatsächlich mit wenig, wenig Kämpfen aus und das braucht ein Rollenspieler auch tatsächlich nicht, wenn sie eine sehr gute Story haben.
Naja, Forgotten City punktet ja vor allem halt mit diesen großen Dungeons und mit diesen bedrückenden, ne? Das ist sehr interessant gemacht. Auf jeden Fall eine Mod, die man auf jeden Fall mal spielen sollte, die ich endlich mal spielen sollte. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich gönn's auch voll, dass die jetzt da nochmal in Standard-Loden-Variante sozusagen draus gemacht haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Gerade bei SureAI, die ja Enderal gemacht haben, bin ich mal gespannt, was die so in Zukunft machen. Ob die vielleicht selbst irgendwie eine Engine kreieren, einkaufen sich wahrscheinlich und vielleicht hoffentlich in der Zukunft noch mehr Rollenspiele machen. Ich würde dafür Geld bezahlen.
Ja, definitiv.
Also für so ein Spiel für Enderal würde ich 100€ bezahlen. Ich meine das absolut ernst. Es ist vollkommen in Ordnung. Shut the fuck up and take my money, ja. So, die haben so einen hohen Punktestand bei mir da tatsächlich drin. Deswegen, der Autor davon ja auch, der Nicolas Litzau, hat ja auch einen eigenen Roman tatsächlich dazu veröffentlicht. Im Englischen, inzwischen ist der ja auch im Deutschen erhältlich, Träume der Todgeweihten. Auch sehr, sehr gut geschrieben, bin ich gerade dabei, das zu lesen tatsächlich, kann ich nur empfehlen. Es ist halt auch an sich diese ganze Welt Enderal, die Lore dahinter und alles sehr, sehr gut gemacht.
Und das ist ein großartiges Spiel, das auf Skyrim gewissermaßen aufbaut und sich komplett von Skyrim abgekoppelt hat. Aber da kann ich mit dem Lob gar nicht großartig irgendwie zu einem Ende kommen. Du hattest auch noch eine andere Mod erwähnt, eine Story-Mod, die interessiert mich halt vor allem am meisten, weil ich einfach mehr Abenteuer haben will mit mehr Geschichte. Da geht es um eine Dracheninsel, mir fällt der Name gerade nicht ein. Dir wird der vielleicht einfallen.
Roomstoof, absoluter Zungenbrecher.
Deswegen fällt es mir nicht ein.
Okay. Das Besondere bei dieser Mod ist tatsächlich, dass sie halt die Stimmen mit AI generiert worden sind. Man hat die bestehenden englischen Sprecher genommen, damit Modelle trainiert und dann halt quasi die Dialoge geschrieben und die KI hat dann halt das Ganze ausgespuckt. Es ist eine gute runde Mod, die ist eigentlich auch ein bisschen älter, hat halt einfach nochmal 2021 quasi, naja, nur so seine Renaissance erlebt, wurde nochmal hochgeladen, also die war dann lange Zeit offline und wurde grundlegend überarbeitet. Ja, und es ist ziemlich rund, es passt ziemlich gut zu Skyrim, es wird eine Insel hinzugefügt halt in das Spiel, wo ein Drache halt versucht, ein böser Drache wohlgemerkt, eine Armee von Untoten um sich zu versammeln und du musst natürlich dem Ganzen dich entgegenstellen, den Bewohnern auf der Insel helfen. Es gibt dann auch noch eine relativ große Dungeon, die so ähnlich ausfällt wie die Schwarzweite. Ja, Story, glaube ich, so 10 bis 20 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, und das macht auf jeden Fall Bock. Kann ich nur empfehlen.
Deswegen, das sind so die drei Sachen. Mit Forgotten City bin ich durch mit dem Standalone. Ich würde es aber gerne noch mal in der Skyrim-Variante spielen, also in der Original-Variante. Enderal, ich werde meinen Rechner im Wohnzimmer anschließen, sobald ich hier mal ein freies Wochenende habe, also komplett für mich allein. Und dann wird das durchgespielt. Und Wormtooth wäre dann genau das nächste. Schade, dass es so wenig Story-Mods gibt. Gut, dass es so gute Story-Mods gibt. Oh ja.
Es ist auch nicht komplett schlecht. Man muss immer so ein bisschen gucken. Also, du hast ja noch Beyond Skyrim Rumor. Da würde ich immer empfehlen, bei dieser Mod, weil die sehr, sehr komplex ist, wie alle Beyond Skyrim Projekte immer ohne Mods zu spielen quasi. Also, die blank neben zu installieren, weil es kommt immer zu Konflikten. Mhm. Da kannst du dann halt in die Region Bruma reisen, die ja in Cyrodiil liegt, und da halt ein bisschen was lösen. Das ist unheimlich spannend, weil es herrscht ja quasi der Bürgerkrieg in Skyrim und Cyrodiil ist ja das Kaiserreich und man erfährt so ein bisschen, wie es da halt verläuft. Und das ist sehr, sehr gut weitergedacht von der Lore. Dann gibt es ja noch die Mod Falskar. Das war einer der berühmtesten überhaupt, die halt die Region Falskar hinzuführt. Die ist, wenn mich nicht alles, allerdings nicht lore-friendly. Also das ist einfach eine neue Region quasi, zu der man reisen kann. Aber auch die hat eine Quest, wurde von einem einzelnen Menschen quasi programmiert und erstellt, um sich zu bewerben bei Bethesda. aber so Beyond Boomer, Wormstuff kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist mit das Beste, was es gibt. Und dann gibt es noch ein paar andere. Es gibt, bist du denn ein Dark Souls-Fan?
Ja, die Lore mag ich. Ich bin mit den die Spiele sind schwer.
Okay, ja, das ist schon mal interessant. Weil da gibt es auf jeden Fall auch einiges an Quests inzwischen. Ich habe nur den Namen vergessen, fällt mir gerade auf. Aber es gibt einiges tatsächlich. Kann ich noch mal auf jeden Fall verlinken. Es gibt so eine ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Vigilant. Ich glaube, Vigilant wird das ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Das ist halt, da reichst du halt quasi in die Reiche der Daedra und musst dort einige Quests absolvieren. Und das ist natürlich ähnlich crazy wie die Dark Souls-Spiele. Und auch ähnlich komplex mit riesigen Gegnern und sowas. Das finde ich mega cool, ehrlicherweise, dass man das so ein bisschen umgesetzt hat. Ist auch toller Fanservice, ehrlicherweise. Was ich immer empfehle, gerade wenn du diese Sandbox von Skyrim Marks ist Legacy of the Dragonborn. Einer der berühmtesten Mods, kurz und knapp. Es macht ein Museum in Einsamkeit auf und dieses Museum sucht Exponate. Und neben 9 Exponaten, die hinzugefügt worden sind von diesem Museum, also von dieser Mod, die man aufsammeln muss, kannst du auch die bestehenden Exponate bzw. die bestehenden Artefakte in Skyrim dort ausstellen. Und umso mehr du ausstellst, umso mehr Besucher kommen, umso mehr besser läuft das Museum. Also es ist sehr, sehr belohnt. Sehr, sehr stupide eigentlich fast schon von seinem Mechanismus, weil du musst halt einfach sammeln, jagen gehen, in Dungeons gehen. Aber es macht unglaublich Spaß. Und das eignet sich so ziemlich gut, finde ich, für so ein Söldner-Playthrough, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Und das Geile dabei ist, dass diese Mod halt sehr, sehr kompatibel ist auch mit anderen Mods und du halt auch aus anderen Mods Artefakte dort wieder ins Museum ausstellen kannst. Mega geil gelöst, mega kooperativ, gibt's auch immer mal wieder Updates und so, Wahnsinn. Ein absoluter Klassiker ist Helgen Reborn. Ich glaube, die gibt's sogar auf den Konsolen inzwischen, die Mod. Helgen Reborn, sehr, sehr alt tatsächlich bereits. Da geht's einfach darum, Helgen wieder aufzubauen, was ja vor allem Drachen zerstört worden ist. Die Mod, also die Geschichte, die hat irgendwie immer gefehlt hat in Skyrim, super toll. Und was da ganz geil ist, dass es halt auch so eine kleine Arena gibt, man muss dann halt auch gegen einige Gegner spielen und so. Das war so die erste Quest-Mod, die ich mit gezockt habe tatsächlich. Kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall.
Ich merke, wir hätten eigentlich einen Fortsetzungsartikel gebraucht. Also das Helgen Reborn finde ich ja super cool und das mit dem Museum, das hattest du tatsächlich auch schon im Artikel erwähnt und das fand ich auch mega interessant.
Es ist halt sehr, sehr casual, aber es funktioniert unglaublich gut. Du wirst immer von diesem Museumswelt irgendwo hingeschickt und musst irgendwelche Items besuchen und du kannst halt zum Beispiel mit diesem Alternate Start Live Another Life, da gibt's halt ein Add-on dafür, dass du direkt in diesem Museum quasi startest. Also dein Playthrough startet direkt in diesem Museum, du kriegst direkt diesen Auftrag und musst dann hin und her rennen und lässt einfach diese ganzen anderen Quests links liegen und es geht einfach nur darum, dieses Museum aufzubauen. Mega geil tatsächlich. Und auch voll belohnt, weil dieses Museum wächst. Es kommen immer mehr NPCs. Es heißt das Drachengeborenen-Museum oder Drachenblut-Museum. Mhm. Es ist super. Es ist wirklich toll. Und dass es so kompatibel ist auch mit anderen Mods und so, das ist geil.
Ah, das klingt alles so wunderbar und ich bin echt gespannt, was da die Zukunft da noch mit sich bringt, ob Bethesda noch mehr Mods einbindet. Ich muss sagen, als die Legendary Edition oder Anniversary, ich komme komplett durcheinander, du weißt genau, welche Edition ich meine, die ich eben weiß, vor kurzem halt erschienen ist.
Das war die Anniversary Edition,
genau. Und da gibt es ja auch schon diverse neue Inhalte und ab bei dem Version habe ich so ein bisschen gemerkt, ich beschäftige mich sehr, sehr gern mit Skyrim, aber ich könnte zum Beispiel jetzt nicht noch mal von 0 bis 100 durchspielen, weil ich für mich ja tatsächlich auf dieser PS3-Edition irgendwie für mich so den Moment gefasst habe, mein Abenteuer ist vorbei und ich gehe nur noch in Skyrim gewissermaßen spazieren, also quasi so in meinen Erinnerungen an diese ganzen Abenteuer. Da gibt es auch einen wunderbaren Artikel auf Games dazu. Hattest du für dich mal diesen Moment, wo du sagtest, dein Abenteuer ist vorbei, du wirst Skyrim ab sofort jetzt irgendwie anders spielen, auch so zusammenhängend mit YouTube?
Ganz klar, natürlich. Also ab dem Punkt, wo ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe, war für mich das Abenteuer quasi vorbei, weil ich mache das ja quasi Vollzeit und die Realität sieht natürlich so aus, dass du halt irgendwann halt auch so ein bisschen die Schnauze voll hast von dem Spiel. Also du beschäftigst dich die ganze Zeit mit den Videos, ich bin täglich irgendwie 8 Stunden in diesem Spiel und mache irgendwelche Aufnahmen mit der Konsole und du nimmst dir halt auch die Illusion, weil ich weiß, wie das Spiel hinter den Wänden aussieht. Ich kenne viele Geheimnisse, ich weiß zum Teil, wie die Sachen programmiert worden sind, gerade das Technische interessiert mich sehr, sehr stark und damit ist das halt einfach anders. Du siehst es dann auf einmal von so einer technischen Seite, was durchaus auch spannend ist. Also diese Seite von Mod-Creatern, wie sie auf das Spiel blicken, aber halt auch von Leuten, die halt sozusagen diese Engine so ein bisschen austricksen und mal so herumfliegen, das ist nochmal so eine ganz, ganz andere Welt. Das ist ein Blick hinter die Kulissen. Genau. Es sind dann aber tatsächlich so Mods wie zum Beispiel Legacy of the Dragonborn oder sowas, die mich dann nochmal so reinholen. Weil es etwas Neues ist, weil es was Einfaches ist, was man gut nebenbei spielen kann, wo man gut auch vielleicht ein bisschen Musik nebenbei laufen lassen kann. Wenn man will, kann man sich komplett immersiv reinstürzen, die mich dann zurückholen. Aber ganz klar, es ist nicht so, dass ich immer Lust habe auf Skyrim. Ich spiele halt auch gerne andere Spiele in meiner Freizeit. Und als ich diesen YouTube-Kanal angefangen habe, war das wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viele Stunden hier drin verbracht. Ich habe sehr, sehr viel gespielt, ich habe sehr, sehr viel erlebt. Das Abenteuer für mich ist vorbei. Ich starte jetzt ein Abenteuer gemeinsam quasi mit meiner Community und teile das, was ich erfahren habe. Das ist quasi das neue Abenteuer, in was ich mich gerade reinstürze oder was ich gerade erlebe.
Was war für dich so der allerbeste Skyrim-Moment, wenn du dich dran erinnerst, auch wenn das wieder eine sehr gemeine Frage ist?
Es ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr gut beantworten kann. Der beste Moment in Skyrim war, wo ich aus Helm rausgekommen bin. Klingt total plakativ, komplett platt, aber es ist wirklich so, es ist einfach geil gemacht. Also wenn man, also ich finde die Sequenz eigentlich sogar gut, die wird ja viel kritisiert, aber sie ist gut gemacht, du bist in dieser Höhle und es ist alles sehr, sehr eng vom Level-Design noch. Und auf einmal kommst du raus und dann so, okay, krass, ich kann nach links, nach rechts laufen. Und dann läufst du so, ja, es kommt ja gar keine Benachrichtigung, dass ich da nicht hinlaufen darf. Ich kann immer weiter und weiter laufen. Und das ist halt dieser Moment, der ist sehr, sehr erfrischend. Ich muss sagen, das Bild ist auch schön. Du hast halt im Hintergrund dieses Ödstur-Züge-Grab, diese leicht erhobenen Blick. Es ist ein wunderschöner Einstieg in das Spiel, wie ich finde. Es sieht unglaublich beeindruckend aus einfach. Die Musik setzt dann halt einfach ein und so. Das hat mich einfach geflasht. Und dann so, der zweite Moment ist auf jeden Fall so, glaube ich, die Schwarzweite, weil es so, ich habe das erst gehasst, ich habe diese Dwema erst diese ganzen Konstrukte gehasst, weil das halt nicht so Fantasy ist, ne, das ist ja so ein bisschen Steampunk-mäßig, aber das ganze Ding hat mich dann gecatcht, wo man dann unten in der Schwarzweite war, weil das so ein Settingbruch war und dann hat man sich so ein bisschen eingelesen in die Lore der Dwema und dann fand man das auf einmal spannend und dann hat das auf einmal Sinn ergeben, warum die so welche Dampfmaschinen haben und das hat ja alles einen magischen Hintergrund und so und es war dann sehr, sehr glaubwürdig dann doch wieder. Und diese Schwarzweite hat mich so geflasht in dem Moment, wo ich da unten war. Boah, eine Riesenhöhle, die sich über einen Großteil der Map von Skyrim unterirdisch erstreckt. Mega geil.
Vor allem das nach so vielen Stunden, dass halt wirklich noch mal was Neues hinzukommt. Und ich habe tatsächlich nach dutzenden Stunden habe ich irgendwo mal dann plötzlich in den Bergen eine Bogenlehrmeisterin entdeckt. Und die hatte ich zuvor noch nie gesehen. Und ich dachte mir immer so, dieses Spiel belohnt dich. Egal, wie viele Stunden du investierst, dass du immer noch was entdeckst. Und deswegen finde ich es für mich echt schwierig, so den besten Moment zu bestimmen. Aber das wird wahrscheinlich auch der Kampf gegen Mirak gewesen sein, weil es für mich so, das war so der größte Feind. Und dann danach die Rüstung quasi auszuziehen und zu sagen, so, dieses Abenteuer ist vorbei. Ich fand Dragonborn war noch mal richtig heftig, was die Kämpfe anging. Es war schon schwierig. Gegen einen Drachenpriester auf Wasser. Dass man quasi einen Schrei nutzt, um auf dem Wasser zu laufen, um gegen einen Drachenpriester zu kämpfen. Das war auch richtig cool.
Ja, also das Dragonborn DLC ist halt wirklich Notch. Also das muss man sagen. Ich finde das so ein bisschen schade, dass da nicht noch mehr irgendwie gekommen ist. Weil man hat wirklich gemerkt, da haben sie es richtig beherrscht. Das war also auch so viele Sachen mit dieser Bibliothek, Herr Mois
Nakamura und sowas dann später. Das ist auch visuell sehr, sehr beeindruckend, ästhetisch schön umgesetzt. Das ist mir mal so ein wichtiger Punkt. Also was man sich da ausgedacht hat, das ist eine unglaublich coole Kreativität, die da reinfließt. Ein geiler Settingbruch, das ist das, was ich halt so liebe daran, dass das mit den Detran und so abgespaced ist. Und das habe ich am Anfang aber alles nicht gemocht. Ich war halt wirklich so ein bisschen konservativer Fantasy-Fan, ne? Da müssen halt Zwerge sein, da müssen halt Elfen sein. Aber mit der Zeit nimmt man das halt genau lieben, weil es halt was Neues ist. Und auch Scholzheim, diese ganze Insel, ach, mega cool wirklich, muss man sagen. Von den Locations, von dem grundlegenden Setting, von den Systemen, von den Waffen, auch nochmal hier beim, was ja viele sehr, sehr doll tatsächlich mögen, das Dawnguard DLC mit den Vampiren, Vampire mit das beliebteste überhaupt, mit den Armbrüsten und sowas. Angeschaut, dass man die nicht früher irgendwie im Spiel findet und dass die mehr vorkommen bei normalen Banditen. Das haben sie irgendwie so nicht hinzugefügt. Das ist ja wirklich nur im Rahmen des Dawnguard-DLCs, genauso wie die Fähigkeiten, die hinzukommen. Man hat halt so ein bisschen, man kann die Vampir ausbauen, aber das braucht man eigentlich so dann im Gesamtspiel nicht. Das finde ich schade, dass es vermasselt worden da. Ja, aber geil. Aber wirklich cool, muss man sagen. Viele nette Ergänzungen einfach.
Und deswegen, da hört Skyrim auch irgendwie nie auf und ich glaube, wir werden auch noch in 10 Jahren darüber reden, was ja tatsächlich realistisch ist, weil dann kommen wir mal kurz dazu, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus, weil wir wissen, dass gerade Bethesdas Pläne so weit aussehen, Starfield erscheint dieses Jahr, danach setzen sie sich halt dann erst an The Elder Scrolls 6, Frage, wenn das erscheint, und wer auf ein neues Fallout wartet, also Fallout 5, der wird noch länger warten. Luis, Amemos, ernst gemeinte Frage, wann erscheint The Elder Scrolls 6?
26 bis 2028.
Das dauert ja gar nicht mal so lange.
26? Nein, die Leute verstehen, dass die Leute, die da so ein bisschen immer in die Glaskugel gucken und hin und her raten, denen fehlt häufig leider so ein bisschen der Einblick in die Struktur von Bethesda. Das große Problem der letzten Jahre bei Bethesda war tatsächlich einfach die Engine, die man für Starfield, aber auch für Elder Scrolls 6 entwickelt hat. Das hat alles viel, viel länger gedauert. Auch Fallout 76 hat da viel einfach verzögert tatsächlich. Und du brauchst halt natürlich für die Sachen, die Bethesda halt umsetzen will, also bei so einem Spiel wie Starfield, wenn man da mal guckt, mit vielen Planeten, mit einer riesen Spielwelt und sowas, da musst du halt deutlich, deutlich weiterentwickeln, deine Engine. Gerade wenn man mal guckt, im Vergleich zu anderen Spielen, Skyrim hat ja immer so ein bisschen hinterhergehinkt, das ist immer so bei Bethesda-Spielen gewesen, was verständlich ist, wenn man mal beachtet, dass das hier deren eigene Engine ist und dass nur 100 Leute dran gearbeitet haben. Da kann man das vielleicht ein bisschen verstehen, dass das ein bisschen komplizierter für ist für so ein kleines Studio, was inzwischen natürlich rasant gewachsen ist. Inzwischen ist die Engine allerdings fertig und was man nicht vergessen darf, ist, die haben zahlreiche Assets, die haben zahlreiche Sachen zu der Lore. Es gibt ganz viel Concept Art und sowas, die erfinden das Rad ja nicht neu. Es ist also deutlich leichter, bei Elder Scrolls 6 zu erstellen, als es war zum Beispiel Daggerfall zu erstellen oder Morrowind, wo man zum ersten Mal auf 3D-Grafik umgestiegen ist. Das verstehen die Leute nicht so. Also die Verzögerung liegt vor allen Dingen daran, dass man Probleme mit der Engine hatte. Es wurde auch in einer Reihe von Interviews bereits in der Vergangenheit zugegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da so 2026, 2028 was sehen werden. Ich sage sogar, tendenziell sage ich sogar inzwischen früher als spät.
Ja. Ich nagel dich drauf
fest. Es ist alles spekulativ, ich kann es nicht versprechen. Ich arbeite jetzt nicht direkt drin, aber nach dem, was ich so gesehen habe, nachdem wie die Tendenzen sind, ich verfolge das ja sehr, sehr aktiv, ich lese quasi jeden Tag dazu einen Artikel, bin da auch auf den ganzen Newslettern, ist ja quasi meine Arbeit halt, als YouTuber darüber zu berichten. So sieht ja die Zukunft aus. Es wird jetzt nicht mehr ganz so lange dauern, aber es hat ja insgesamt doch sehr, sehr lang gedauert. Ändert allerdings nichts daran, dass halt diese Spiele natürlich für 10 Jahre unterhalten und Todd Howard hat das ja auch nochmal in einem Interview bestätigt. Das ändert natürlich die Art, wie man so welche Spiele erstellt. Ich finde das eine voll logische Antwort auf diese Frage, ne? Also wenn du halt Spiele erstellst, die 10 Jahre gespielt werden und die Erwartungshaltung extrem hoch ist, dann entwickelst du Spiele auch anders. Und ich glaube, das muss man einfach respektieren an dieser Stelle.
Wir beide hatten jetzt schon zusammen mit dem lieben Nostalgion einen Vorschauartikel bzw. einen Prognosenartikel zu The Elder Scrolls 6 und da fand ich spannend, dass du ja auch darauf zu sprechen kamst, dass Todd Howard mal seine Designphilosophie erklärt hat, dass er quasi ja mit jedem The Elder Scrolls Spiel einen Teil hinzugefügt hat, sich auf den Protagonisten zu konzentrieren, sich auf die NPCs zu konzentrieren, auf die Welt, auf die Vernetzung und dass es schon echt spannend ist, wie man das alles noch toppen will, was mich zu der Frage bringt, werden Starfield und Tess 6 Skyrim toppen können?
Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, ja, weil die Technik hat sich weiterentwickelt und dass es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir müssen so ein bisschen den Release von Starfield abwarten. Es gibt eine Menge grüne Flaggen tatsächlich für dieses Spiel, die eher dafür sprechen, dass Bethesda sich in den letzten Jahren nochmal ein bisschen weiterentwickelt hat und so ein bisschen quasi den Ruck bekommen hat nach Fallout 76. Es gibt halt verschiedene Erwartungen halt daran. Es wird halt sehr, sehr viel zum Beispiel in der Community diskutiert, in welcher Region das Ganze spielt. Technisch gesehen ist es absolut möglich, dass der ganze Kontinent zur Verfügung steht. Und deswegen glaube ich daran auch. Mhm. Andere glauben daran eher weniger tatsächlich. Ich verstehe nicht so ganz, warum, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, also es ist zu allem was da. Zu jedem Volk gibt es Konzeptart, es gibt zu allen Assets, das muss halt einfach nur nochmal alles quasi aufgefrischt werden, aktualisiert werden, das ist absolut möglich, ne? Deswegen muss man mal sehen. Ein Elder Scrolls 6 könnte auch gigantisch groß werden. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ebenen der Dedra. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die Bock auf die Dedra haben und das könnte auch was ganz Abgespacedes werden. Das werden sie wahrscheinlich allerdings nicht machen. Man will ja immer so ein bisschen auf die etwas konservativeren Fantasy-Fans achten. Und, huch, das ist runtergefallen. Die konservativeren Fantasy-Fans abholen. Und da muss man einfach mal so ein bisschen gucken. Ich denke, dass uns bei Elder Scrolls 6 dann doch schon doch überraschen wird.
In dem Artikel, in dem wir zu dritt darüber gesprochen haben, fand ich vor allem das interessanteste, der interessanteste Aspekt, der für The Elder Scrolls 6 richtig cool sein könnte, wäre so eine Art Gesellschaftssystem. Also, das eigentlich so schließt sich der Kreis, dass all unsere Entscheidungen in dem Spiel, alles, was wir tun, egal mit wem wir reden, etc., dass das alles Konsequenzen hat und dass wir darauf achten müssen, was wir halt tun und dass wir jedes Mal eigentlich mit dieser Welt immer stärker und besser interagieren müssen und immer mehr über unsere Entscheidungen nachdenken. Das würde Richtung Roleplay gehen, das würde ich extrem feiern. Das könnte natürlich auch viele Freiheiten entziehen, aber wer sagte nicht, dass das halt alles optional ist. Ich bin sehr gespannt auf Starfield, auch wenn ich persönlich mich noch viel mehr auf The Elder Scrolls 6 freue. Einfach vom Setting her. Aber ich lasse mich auch auf jeden Fall auf Starfield ein.
Das eine ist halt Science-Fiction, das andere ist Fantasy, absolut so. Das Ding ist, ich finde mal Science-Fiction auch sehr, sehr interessant. Ich mag beide Genres sehr, sehr gern tatsächlich. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also ich habe ein positives Gefühl erstmal. Die Berichte sprechen ja auch eher dafür. Es läuft ziemlich viel gerade rund. Microsoft ist dahinter, das heißt, Bethesda hat einen Zugang zu ganz, ganz, ganz anderen Ressourcen nun. Also das muss einem bewusst sein. Microsoft sind halt auch die, die natürlich Windows erstellen, darauf, wo das Ganze läuft, wo die Sachen entwickelt werden, so welche Computerspiele hergestellt werden. Das heißt, man ist sehr, sehr eng mit diesen Entwicklern auch von der Xbox verknüpft und das ist natürlich, das sorgt natürlich für einen gewissen Schub nochmal, ne, an Möglichkeiten, an Sachen, wie sich die Engine weiterentwickelt. Man darf da gespannt sein. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Es kann natürlich immer sein, dass da irgendwas nicht passt und deswegen The Elder Scrolls 6 sich doch mal verzögert. Ich nehme mal stark auch an, dass es tatsächlich das auch der Fall war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bethesda so spät erst The Elder Scrolls 6 rausbringen wollte, sondern dass es da wirklich mit der Engine, die sie hatten und so war, da war ja immer so ein bisschen die Gerüchteküche am Brodeln, dass es da halt Verzögerung gab. Na klar, das ist ja, das würde sich ja verkaufen wie warme Semmel. Und selbst wenn es ein bisschen schlechter wäre als Skyrim oder nur die Hälfte, so halb so gut wäre wie Skyrim, würden das die Leute trotzdem kaufen. Ja, einfach weil es halt keine Alternative gibt und weil man halt da was Neues haben will. Deswegen, sie gedulden sich. Ich denke, man darf sich durchaus auf Starfield freuen. Ich glaube, dass Starfield sehr, sehr viele Menschen nochmal überzeugen wird, die eher skeptisch sind nach dem Release. Und das ist nichts Schlechtes. Bei The Witcher 3 war das ja auch der Fall. Viele hatten The Witcher 3 gar nicht auf dem Schirm. Dann ist es rausgekommen, es wurde einige Wochen und Monate gespielt und dann ist ja erst der Hype richtig ausgebrochen um dieses Spiel. Ich denke, das wird ähnlich sein bei Starfield.
Bei Cyberpunk wäre es, glaube ich, klüger gewesen, wenn der Hype auch erst später entstanden wäre und nicht schon viel zu früh davor.
Das zeigt einfach so ein bisschen die Erfahrung, auch bei Elden Ring war das der Fall. Die haben relativ flach den Ball gehalten und dann kam es halt raus und dann hat das ein, zwei Wochen wirklich gebraucht und dann zack, boom, haben alle darüber berichtet und es ist mega cool, spielt das bitte und so weiter und so fort.
Das mega spannende Zeit, in der wir leben.
Auf jeden Fall auch spieletechnisch. Ob es so ein Gesellschaftssystem geben wird bei Elder Scrolls 6, das weiß ich gar nicht. Ich frage mich auch so ein bisschen, was wird der Unique Selling Point sein? Werden sie einfach nur das Ganze, die bestehenden Systeme quasi weiterentwickeln? Weil sie haben ja schon eine ganz gute Formel auf jeden Fall. Oder wird es irgendwas heftig krass Neues geben? Das frage ich mich. So ein Gesellschaftssystem wäre auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes. Ja, dass du mit verschiedenen NPCs interagieren kannst. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Man darf darauf gespannt sein.
Mir ist nur wichtig, dass sich Fallout 76 nicht in Skyrim 76 wiederholt oder in Starfield 76. Also die 76 ist für mich jetzt eine Unglückszahl. Also die sollen sich ruhig Zeit lassen. Echt, nee. Weil Ich glaube, wenn Starfield nichts wird, dann sieht's echt nicht gut aus. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf Starfield, weil das für mich das Star Citizen ist, das wir niemals bekommen werden. Das ist von mir aus nicht so groß, wie Star Citizen irgendwann werden soll. Aber ich weiß, dass Starfield dieses Jahr erscheint. Und ich weiß nicht, wann Star Citizen endgültig erscheint.
Und Starfield wird definitiv Mod-Support haben. Also, wir werden sehen. Also, da wird es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben. Und vor allen Dingen, wenn Bethesda Zugang zu der Engine gibt und so, wie sie es halt in vergangenen Spielen getan haben. Und also, wir reden hier von so Sachen, die Skyrim Modding Community hat es geschafft, dass halt beispielsweise NPCs, beziehungsweise dass der Spieler jetzt Leitern hochklettern kann. Das ging von der Engine nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache tatsächlich zu programmieren. Und das hat man geschafft, ohne dass man eigentlich auf den Hardcode der Engine zugreifen kann. Also mit Tricks, mit Workarounds quasi. Das hat die Modding Community geschafft, nach 11 Jahren bei Skyrim. Was ist denn dann möglich mit Starfield? Mhm. Also, ich sehe ein Riesenpotenzial. Ein Riesenpotenzial tatsächlich für eine Menge, Menge Spielspaß. Und ich freue mich dann auch schon auf die Mod, die dann halt komplett Tamriel in Starfield einfügt.
Auf einem Planeten, wie geil.
Ja. Auf einem Planeten würde ja passen, ne? Mal gucken, mal gucken. Natürlich sollte man immer so ein bisschen Erwartungen ne, ein bisschen runterschrauben. Es ist, aber ich finde, man darf sich auch freuen, so ein bisschen. Ich glaube, das ist immer so, man muss immer so einen Mittelweg einhalten, nicht komplett in einem Hype ausrasten. Und ich merke halt sowohl Hater als halt aber auch die Leute, die das Ganze komplett überhypen, die teilt eine Gemeinsamkeit tatsächlich. Und zwar, dass sie viel zu hohe Erwartungen haben. Die Hater haben, weiß ich nicht, was für Erwartungen an diese Studie. Das dürfen keine Bugs sein, die Grafik ist alt und weiß ich nicht was. Und die Leute, die halt das Spiel feiern, fragen sich halt, ja, wird es das und das geben? Wie groß werden die Städte sein, wenn wir ganze Metropolen sehen? Du wirst in Starfield da garantiert nicht riesengroße Metropolen sehen, die so groß sind wie Berlin oder sowas. Das ist einfach technisch so leicht nicht umsetzbar. Sondern du wirst kleinere Siedlungen, Outposts und sowas sehen auf dem Planeten. Das wird es geben. Und da gibt es halt diese beiden Extremen halt einfach. Ein bisschen schön sollte man dann schon vielleicht. Aber man darf trotzdem gespannt sein. Man darf trotzdem gespannt sein. Und die Technologie, die wir heutzutage haben, ermöglicht sehr, sehr viel.
Aber ich stelle mir das nur gerade so vor, was das für ein so geiler Kreisschluss wäre, wenn ich mit meinem Schiff auf einem Planeten per Mod lande, wo sich Skyrim befindet und ich quasi vor der Haustür meines alten Helden aus Skyrim lande und sage, Digga, dein Abenteuer ist nicht vorbei, jetzt geht es weiter.
Es gibt ja es gibt auf jeden Fall die Höhenkarte von Tamriel, gibt es ja. Es wird bestimmt jemand einfügen. Die ist natürlich nicht ganz so groß wie ein echter Kontinent von den größten Verhältnissen, wenn man das so 1:1 zu richtigen Kontinenten nimmt, aber bestimmt wird das irgendjemand so machen. Das wird dann wahrscheinlich ziemlich buggy sein, es wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren, aber vielleicht entwickelt sich daraus ein Projekt und dann machen die das wirklich irgendwie. Kann sein.
Ich würde es so feiern.
In der Engine von Skyrim wird ja beispielsweise auch Oblivion gerade umgesetzt, Sky Oblivion. Also es gibt ja diese Projekte, warum sollte das nicht das bei Starfield auch sein? Also es wäre lustig, mal gucken.
Wir sind echt Meister der Themenüberleitung, denn ich hätte tatsächlich noch eine Frage an dich, zumindest für heute. Morrowind, Oblivion, Daggerfall, Arena. Ganz viele Leute haben so das Problem, dass sie denken, dass Skyrim, das ist quasi die Skyrim-Reihe, weil sie auch nur diesen einen Teil kennen und The Elder Scrolls sagt den meisten Leuten nichts. Du für dich persönlich, hast du die alten gespielt und kannst du, und wenn nicht oder falls doch, kannst du sie noch weiterempfehlen? Sollte man sich das definitiv angucken? Oder gehen sie zu Recht im Schatten von Skyrim unter?
Ach du, ich habe in alle Spiele mal so ein bisschen reingeschnuppert. Von meinem besten Freund ist beispielsweise Oblivion tatsächlich das beliebteste Spiel. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Morrowind hat ein sehr, sehr alienhaftes Setting. Ja, mit den Dunmeeren, mit den Dunkelelfen, die ja auf dieser Insel Vardenfell halt leben. Mit einem Vulkan, es ist sehr, sehr spannend. Und es ist sehr, sehr immersiv nochmal. Es gibt zum Beispiel keine Questmarker oder sowas. Du musst halt selbstständig hin und her navigieren. Ja, also es ist gar nicht so leicht, ehrlicherweise wäre sich so zurechtzufinden. Dafür fällt die Karte ja auch ein bisschen kleiner aus, weil es halt eine Insel ist. Das ist sehr, sehr spannend tatsächlich vom Rollenspielerlebnis. Viele sagen, dass es eines der besten ist. Das gleiche bei Oblivion. Da kannst du halt selber zum Beispiel Zauber craften und so. Die Questreihen sind deutlich besser. Also die Quests sind sehr, sehr viel besser geschrieben, gerade um die dunkle Bruderschaft, gerade aber auch um die Diebesgilde. Das ist einfach besser gemacht tatsächlich. Der Plot, da lohnt sich das auf jeden Fall. Und die Geschichte vom Kaiserreich ist durchaus spannend. Es ist sehr, sehr generische, klassische Fantasy. Ja? Mit Bogen, mit Adel und sowas, wie man das halt so kennt von den typischen Fantasy-Menschenreichen. weswegen es mich ehrlicherweise wundert, dass Oblivion ein bisschen weniger erfolgreich war als Skyrim. Es müsste eigentlich nach meiner Logik erfolgreicher sein, wenn man von diesen Fantasy-Konservativen, ist gar nicht böse gemeint oder so, halt ausgeht. Ich nehme mal an, dass der Zeit verschuldet gewesen. Skyrim kam genau zum richtigen Zeitpunkt raus, wo Gaming mehr und mehr massentauglich geworden ist. Das ist meine Vermutung. Und was ich sehr spannend finde, eines meiner Lieblingsspiele ist tatsächlich Daggerfall. Weil es halt sehr, sehr viel halt schon auf prozedurale Generierung eben setzt und zeigt, wie man es durchaus gut machen kann. Klar, das Spiel ist sehr, sehr alt. Es ist sogar rausgekommen, bevor ich geboren worden bin. Es ist halt lustig, ich bin 1999 geboren. Und das Spiel ist halt ein bisschen älter tatsächlich. Aber es hat coole Systeme, es hat eine riesengroße Spielwelt, wo natürlich viel prozedural generiert ist und für die damalige Zeit ist es aber trotzdem beeindruckend. Es gibt dann halt so welche Systeme wie, dass halt, wenn du nicht rechtzeitig losreist, dass halt die Questauftraggeber natürlich gehen, weil die stehen dann nicht die ganze Zeit im Regen, ne? Und so welche Geschichten. Es gibt verschiedene Schnellreisemöglichkeiten. Du kannst mit einem Schiff reisen, du kannst zu Pferd reisen oder zu Fuß reisen und alles hat irgendwie Nachteile und Vorteile. Also mit so welchen Systemen hält man dann diese große Spielwelt halt den Spielspaß aufrecht. Und der Umstand, dass sie das halt schon vor dem Jahr 2000 gemacht haben, also in den 90ern, und dass das durchaus viele Fans hatten, dass das der Beginn war der Elder Scrolls-Reihe. Also Arena war ja zuerst da, aber Arena wird ja gerne so ein bisschen, ne, hinten Daggerfall ist halt so das wirklich große Spiel. Das zeigt halt, dass halt auch Starfield und bei Elder Scrolls 6 und gerade Starfield nicht langweilig sein müssen wegen prozeduraler Generierung. Das finde ich immer so schade, wenn das Leute halt sagen, weil, hey, hier gibt's bereits ein Spiel, das ist vor 2000 entstanden, das haben schon einige Leute gespielt, damit ist die Elder Scrolls-Reihe groß geworden und die haben Systeme eingefügt, wie das zum Beispiel den Schnellreisen, wie zum Beispiel, dass halt Questauftraggeber verschwinden und sowas, die das Spiel sehr, sehr dynamisch und spannend tatsächlich machen, trotz großer Spielwelt. Und Bethesda wird sowas natürlich bedenken. Aber Daggerfall ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn du halt richtig Bock auf Rollenspiele hast, so klassisch Pen-and-Paper-mäßig, du kannst halt Region auswählen, verschiedene Attributspunkte gleich zu Beginn verteilen, Volk und so weiter und so fort, also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt sogar hier ist kostenlos, by the way, man kann es einfach so runterladen und es gibt davon so ein Unity-Projekt, einfach mal Daggerfall Unity eingeben, das ist dann in der Unity-Engine umgesetzt, das ist grafisch nochmal ein bisschen besser, es gibt auch einige Mods und man kann das so weit hochmodden, dass es halt so einen kleinen Comic-Look hat, dass es so ein bisschen an WoW herankommt. Nicht ganz WoW, sieht immer noch ein bisschen besser aus, finde ich, aber man kommt so ein bisschen an WoW ran von der Grafik und wenn man so einen Pixel-Art-Look mag, von der Ästhetik, dann go for it, es ist kostenlos, es gibt deutsche Übersetzungen, du kannst es jetzt sofort auf deinem Rechner zocken, kann ich nur empfehlen.
Das gleiche gilt immer noch für Enderal. Ich glaube auch, dass ja, mit dieser
Enderal.
Ich glaube, prozedurale Generierung haben die Leute seit No Man's Sky so ein gewisses Trauma, aber ich finde auch immer, es ist wichtiger, was du damit machst und nicht nur, dass das Wort schon Kummer bereiten muss.
Das ist ja auch ein ganz anderer Selling Point. Ja. Also das ist halt ein Toolset und bei No Man's Sky wird halt damit quasi angegeben, geflext, dass es halt jeder Planet prozedural generiert ist. Das sagt ja gar nicht Bethesda. Bethesda sagt ja so, ey, wir haben das genutzt, damit wir halt so viele Planeten erstellen konnten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Bei dem einen wird es halt als Unique Selling Point verkauft, hey, das ist voll cool. Beim anderen wird gesagt, ey, wir benutzen das, um die größere Spielwelten zu erstellen und um diese glaubwürdiger zu machen. Das muss man ein bisschen differenzieren. Was jetzt nicht heißt, dass automatisch dann auch wirklich jeder Planet in Starfield toll sein wird. Mhm. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber ich finde das ein bisschen wichtig, dass man differenziert und versteht, dass das halt unterschiedliche Methoden sind, um an ein Spiel heranzugehen.
Aber das ist halt nur, das Universum ist ja schon eine sehr ambitionierte Open World. Ne? Die meisten Open Worlds sind halt einfach nur Königreiche. Fall. Und ich finde so für diesen Effekt, so ich bin in einem gigantischen Universum, würde es keinen Sinn machen, wenn ich nur zwischen zwei Planeten hin und her fliegen könnte. Deswegen, Stichwort Immersion. Wie du schon sagtest, Stichwort Immersion ist entscheidend. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich könnte halt auf jedem Planeten landen, und da muss ja auch nichts Spannendes sein. Aber ich habe auf jeden Fall eine Motivation, durchzureisen. Dann wird das auf jeden Fall laufen. Weil die Masse an Inhalten ist nie entscheidend. Das zeigt uns Ubisoft-Spiele. Es geht immer nur darum, dass das halt uns neugierig macht und dass es spannend ist.
Genau, und das ist auch meine Erwartungshaltung tatsächlich. An Starfield beispielsweise. Und da aber auch an Elder Scrolls 6.
Deswegen, Morrowind muss ich nachholen. Das ist natürlich alles so ein bisschen wenn man Skyrim gespielt hat, ist man, glaube ich, zu verwöhnt. Dann geht man so in eine ältere Grafik so ein bisschen missbilligender rein. Aber ich muss mich zusammenreißen bei Oblivion, weil
Ich find's auch nicht ganz dramatisch. Zum Beispiel für Daggerfall gibt's tatsächlich einen Port für Skyrim. Also man kann das quasi, wenn man nur die Geschichte spielen will, die Hauptquest, kann man das in Skyrim tun. Das geht, das sieht dann ein bisschen besser aus. Ich finde aber auch so, dass es ja nicht dramatisch ist. Wenn man halt lieber bei Skyrim bleiben will, es gibt sehr, sehr viele Modifikationen, auch für die Konsolen tatsächlich, die man sich herunterladen kann. Da kann man auf jeden Fall eine Menge Spielspaß auch haben. Also man muss sich jetzt nicht so dazu zu zwingen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt eine Voraussetzung ist, man sollte unbedingt Morrowind und Oblivion gespielt haben. So, also wenn du auf Bock hast, ja. Aber es gibt so viele Spiele und man muss jetzt... Ne, ich bin nicht so ein großer Fan von Gaming-To-Do-Listen. Was ich jetzt spielen muss als nächstes, finde ich Quatsch.
Vor allem, weil wir dann nie fertig werden, ja, genau.
Du wirst nie fertig, ist das Bullshit. Spielt auf das, auf was ihr Bock bitte habt. Und wenn ihr keinen Bock auf ein Spiel habt, dann guckt einen Film. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, lest ein Buch. Macht, also bitte verwendet eure Freizeit einfach sinnvoll. Ja, also die Leute zwingen sich so krass immer in die Sachen. Die Leute zwingen sich so rein in die Dinge, als ob die Arbeitswelt nicht schon stressig genug ist. Ne? Das ist was anderes, wenn du jetzt wie ich YouTuber bist und halt ein YouTube-Video raushauen musst, weil davon deine Existenz abhängt und du Geld verdienen musst natürlich. Oder wenn du einen Artikel schreiben musst, dann musst du halt mal halt das Spiel zocken. So. Aber das ist ja dann deine Arbeit, dafür wirst du halt dann bezahlt auch. Ne? Und das ist halt der fundamentale Unterschied. Aber wenn du dann Freizeit hast, würde ich das halt immer locker angehen. Und ich spiele auch gerne mal City Skylines, manchmal spiele ich Total War Warhammer 2. Warhammer 3 will ich ganz gerne noch zocken, darauf habe ich richtig Bock eigentlich. So, also ich springe wirklich sehr, sehr viel hin und her.
Ja, kenne ich von mir selber. Deswegen, man wäre verwundert, wenn man sieht, was ich beruflich spiele und was ich privat spiele. Denn am meisten spiele ich eigentlich nur Spiele aus meiner Jugend, Kindheit, also vor allem sehr, sehr alte Spiele, tatsächlich sehr, sehr gern, weil ich diese Nostalgie total liebe.
Ich auch.
Aber verwendet eure Zeit sinnvoll. Also das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Das war sehr, sehr cool. Luis Amemos, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du musst unbedingt wiederkommen. Frühestens schreckst du spätestens für Starfield. Also bitte komm vorbei. Wir konnten die Frage heute immer noch nicht beantworten, aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, gute Antworten geliefert. Wir werden euch alle Mods, die wir angesprochen haben, verlinken. Wenn wir irgendeine vergessen, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Aber ich denke mal, damit haben sowohl NeueinsteigerInnen und genauso auch fortgeschrittene SpielerInnen jetzt, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket und nochmal guten Content von uns beiden bekommen zu einem der besten Rollenspieler aller Zeiten. So kann man das, muss man das sagen.
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Mir genauso. In diesem Sinne, Full Soldar, Leute, haut rein und wir hören uns. Bis demnächst. Ciao.
Ciao.